In Folge 761 des Sneakpods sitzen wir auf dieser gemütlichen griechischen Insel, genießen die Sonne und die Anwesenheit vieler guter Schauspieler, denn heute sprechen wir für euch über Glass Onion. Für uns kündigt heute Abend jede Stunde an Christoph Perner.
Guten Abend.
Und der etwas abgehalfterte James Bond da drüben, das ist Robert Krüger.
Hello, ich kann keinen Südstaaten-Akzent. Stefan Giesbert hingegen ist ein exzentrischer Multimilliardär.
Howdy, people!
Immer howdy, egal was.
Immer howdy.
Genau. Sehr gut.
Ist das ein Südstaaten-Dialekt, den er da spricht? Das ist doch irgendwas anderes, oder?
So steht es immer in allen Texten. Ich habe das immer jetzt so hingenommen, dass das so klingt. Ich kann die nicht so genau auseinanderhalten.
Für mich klingt das wie so ein, ja, einfach was frei erfundenes. Oder ein Sprachfehler.
Ja, auch schön, ja.
Also so ein bisschen so wie die Sprache von den Stieß. Also die ist natürlich noch freier, klar.
Naja, so richtig über Gedanken gemacht, was das für ein Dialekt ist.
Aber wenn jetzt jemand gesagt hätte, nee, klar, das ist walisisch oder schottisch oder irisch oder so, hätte ich eher sowas gedacht, als an die Südstaaten ist das nicht.
Ich weiß noch, dass wir hatten es, glaube ich, beim ersten Film besprochen, dass er das wohl von sich aus gemacht hat. Beim ersten Film und alle am Set so gedacht haben, am Anfang ist es so ein Scherz, weißt du, er will so den ersten Take schmeißen und einen Witz machen oder so, bis denen dann klar geworden ist, irgendwie, der zieht das durch. Aber ich weiß nicht, ob das nur so eine Geschichte ist, die sie dann in so Talkshows erzählen, ob das dann wirklich so gelaufen ist. Tja.
Ja, wir versuchen das mal rauszufinden und
ja, ich habe gerade hier, steht Strong Southern Accent.
Ja, siehst du, also, so liest man das immer und deshalb, ich habe das nicht hinterfragt.
Komisch. Okay, also es geht um Glass Onion, ein Knives Out Film oder so ähnlich.
Ein Knives Out Mystery.
Knives Out Mystery, richtig. Worum ging's?
Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wie viel man erzählt, aber wir können mal so bei dem bleiben, was der Trailer ungefähr sagt. Also es geht wieder um eine klassische Whodunit-Geschichte mit dem fantastischen, von Daniel Craig gespielten Ermittler Benoit Blanc. Und nachdem er beim letzten Mal ja diesen Mordfall an dem älteren Herrn da geklärt hat, ist jetzt ein anderes Setting. Wir sind jetzt in Griechenland. Und zwar haben wir einen reichen, von Edward Norton gespielten Tech-Milliardär, der eine Handvoll Freunde, und bei Freunde ist vielleicht so ein kleines Fragezeichen dran, ob das alles so richtig gute Freunde sind, das stellt sich dann im Verlauf des Films vielleicht heraus, lädt der wohl, wir erfahren das so, kriegen es erzählt, dass er das jährlich machen tut, aber wir erleben jetzt eben nur diese eine Ausgabe davon, lädt er die zu irgendeinem Spektakel ein, und diesmal ist es halt ein Besuch auf seiner griechischen Insel, die er da ganz für sich alleine hat. Und die kriegen dann eine sehr elaboriert komplizierte Einladung zugeschickt. Und nachdem sie das gelöst haben, das Problem mit der Einladung, kriegen sie halt erzählt, kommt auf die Insel und wir spielen so ein Murder-Mystery-Spiel. Und ja, mit auf der Insel erscheinen tut Benoit Blanc, von Daniel Craig gespielt, weil wenn es um Murder-Mystery geht, dann kann man so einen Detektiv vielleicht ja ganz gut gebrauchen. Dass da noch ein paar Layer einer Onion vielleicht dazwischen sind, das lasse ich jetzt mal bewusst vage. Ja, und dann geht es darum, einen Mordfall, der da basiert, zu lösen und rauszukriegen, wer es getan hat. Und da kann Benoit Blanc vielleicht helfen und die ganze Riege von unserem Cast, was ja wie so ein Ensemble-Film daherkommt, mit Kate Hudson und Dave Bautista unter anderem noch, Die versuchen das natürlich so ein bisschen. Ja, die ist nicht belanglos, die Nebenrolle. Ja,
völlig.
Nein, ist sie nicht.
Hättest du auch uns einsetzen können für.
Ja, das stimmt. Gut. Es muss nicht Hugh Grant sein, aber sie ist ja nicht ganz. Sie ist für die Charakterentwicklung von Daniel Craig ist sie entscheidend, weil sie offenbart ja, dass er schwul ist.
Verstehst du das so?
Ja, verstanden, das wird schon überall so verstanden, habe ich gelesen.
Ist naheliegend, ja, hast schon recht, ist naheliegend. Ja. Obwohl Benoit Blanc ja schillernd ist, dass da ja alles denkbar ist. Der könnte auch tatsächlich sich so ein Haushälter halten. Also selbst das würde man dem ja zutrauen. Ja,
das
also,
stimmt, das würde auch gehen, ja.
Einfach nur, weil es zu seinem Lebensstil mit Pastis und Zigarre in der Badewanne zu sitzen passt, dass da eben ihm währenddessen noch jemand Eier kocht oder so. Also
oder backt. Ja, oder
nicht nur das, er spielt mit Stephen Sondheim und jetzt habe ich den Namen dieser Dame vergessen, auch gestorben beide dieses Jahr. Diese Cameos auf seinem Laptop, wo sie Among Us spielen. Wirklich fantastisch.
Ja, ja, genau. Super.
Generell, der Film ist ja voll von so kleinen Details und Anspielungen. Und ich habe gestern mal auf YouTube noch so ein Video geguckt, wo diese ganzen Anspielungen und Andeutungen und was man so alles übersehen kann, auseinandergenommen werden. Das ist echt krass, was da noch alles so drin ist, als das, was man dann quasi gezeigt kriegt. So nach dem Motto, was ihr schon alles übersehen habt, wenn er dann schlau wieder
auch was den Titel ja angeht, das geht ja auch an vielen vorbei. Aber ja, fangen wir nicht hinten an. Warst du durch mit deinem Dings? Mit deiner Zusammenfassung?
Ja, ich denke schon.
Ja, dann, wie hat uns das denn gefallen?
Ich mochte es sehr. Also ich muss sagen, ich habe den alten nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe ein Gefühl, dass ich mich schwer getan habe damit. Ich kann aber nicht sagen, ob das die Wahrheit ist oder ob das einfach irgendwas ist, was ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe oder sonst irgendwie. Aber hier war ich durchweg angetan. Ich fand's auch nicht zu aufdringlich, als er mir dann alles erklärt hat, was ich so übersehen habe und was ich hätte sehen können. Und ich mochte einfach den Leuten beim Schauspielern miteinander zugucken. Ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, die haben richtig Spaß miteinander. Die genießen es, in Anwesenheit von diesen anderen Schauspielerkollegen zu sein. Und irgendwie, das kam für mich so richtig rüber.
Ja. Mhm. Würde ich mitgehen. Also mit allem. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, diesem Abschälen dieser Zwiebel zuzugucken so und aufzupassen, weil man ja genau weiß, dass ganz viele Dinge versteckt sind, die so, wenn, was weiß ich, dann ist ein Glas in Großaufnahme und dann wird das irgendwo hingestellt und alles, was erzählt wird und jede Sache, die irgendwie, wo irgendwas, was im Hintergrund passiert, verdeckt wird und dann doch noch kurz zu sehen ist oder so, du weißt genau, im Hintergrund ist gerade der und der durchs Bild gehuscht, wird bestimmt nochmal wichtig und dann versuchst du dir das alles zu merken und so mitzupuzzeln und so und manches davon ist wirklich so Red Herring mäßig, wo am Ende nicht wichtig wird, aber trotzdem, man passt so auf und dann baut man es zusammen und dann macht der Film ja irgendwann in der Mitte nochmal so einen relativ harten Cut, um das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive weiter zu erzählen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie und warum. Aber auch das fand ich erfrischend und ich fand auch sehr gut, dass sie nicht, oder dass Rian Johnson hier nicht versucht hat, nochmal das Gleiche zu machen. Also noch jetzt einfach einen anderen Mordfall und wieder kommt Benoit Blanc und es kommt die Polizei können Sie uns nicht helfen, hier rauszukriegen, wer es gewesen ist, und dann befragen wir alle Leute im großen Saal und dann kriegen wir es raus. So, man hätte ja sowas Ähnliches nochmal machen können, gell? Dann verlagerst du das halt auf die Insel und dann liegt da irgendwo der Tote und dann ist das fertig. Sondern jetzt hier anders hinzugehen und es komplett anders aufzusetzen und zu sagen, der ist schon von Anfang an mit da, die Tat ist noch gar nicht passiert und dann passiert irgendwas und dann warum, wieso, weshalb, also das komplett anders aufzusetzen und erstmal die Formel bis auf, wir haben da einen wahnsinnig gut beobachtenden Detektiv. Und da erinnert er natürlich ein Stück weit an Sherlock Holmes und er erinnert an Poirot, wie spricht man den aus von Agatha, den Heiligen?
Poirot.
Ja, so, oder? Genau.
Ich glaube.
Der Vorname ist ja noch schlimmer, oder? Agül oder so ähnlich?
Auguste?
Nee, der heißt ja nicht anders. Heißt
nicht Auguste?
Agül, dachte ich.
Da verwechsel ich mit irgendjemandem.
Ja, ich kann den nicht richtig aussprechen, aber ihr wisst alle, wen ich meine. Und so in die Richtung, ja, Hercule Poirot, genau, mit H, ach, also Herkules. Hercule
ja,
Poirot.
Ja, ja.
Jetzt habe ich es gerade, wenn man es schriftlich vor sich sieht, ist einfacher beim Aussprechen. ja, und aber es ist nur auf das runterzudampfen, zu sagen, okay, wir haben Benoit Blanc, der ist wahnsinnig gut und jetzt werfen wir den mal in eine völlig absurde andere Situation und eben nicht darauf zu drängen, dass jetzt irgendwie so dieses klassische, eine Tat ist passiert, der Detektiv kommt an den Tatort und dann geht's los, sondern mal woanders anzufangen, fand ich cool.
Ich sehe schon, ich muss hier den Advokaten.
Ich wusste es.
Ich wollte ihn auch gut finden, aber jetzt geht's nicht mehr. Manches macht natürlich Spaß an dem Film, schon klar. Also ich habe da auch gerade im ersten Drittel habe ich schon häufig laut gelacht, eben was so Anspielungen und sowas anging und aber da waren dann schon auch Aspekte, die mich zunehmend genervt haben und die ich auch zum Teil hinterfragt habe. Also zum Beispiel die Sache, mit der, dass Corona eine Rolle spielt, gell? Grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt, dass man Filme jetzt auch verortet in dieser Zeit, also in diesen letzten 3 Jahren im Endeffekt, oder letzten 2 Jahren, aber ich hatte hier so das Gefühl, weil die machen das dann ja mit so einem eigentlich ziemlich uneleganten Kniff.
Ich fand den gut.
Fandst du den gut?
Ja, erzähl mal weiter.
Beheben die ja das Problem Corona, gell? Also die kommen alle an, treffen sich da, haben alle Masken auf, nur halt Kate Hudson hat diese alberne, die halt nur so ein Gitter.
So lustig.
Was es ja tatsächlich gab, gell? Also ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber irgendjemand hatte das.
Auch Schauspieler, also gibt's Fotos von.
Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und es wurde dann auch ironisch zum Teil kopiert, glaube ich, von Lady Gaga, die jetzt dann kopieren soll. Also, und ich hatte hier so das Gefühl, Corona wird hier einfach nur benutzt, einfach nur, um Kate Hudson nochmal dumm, oder die Kate Hudson-Figur nochmal dumm dastehen zu lassen. Also, um einfach ganz plakativ zu zeigen, die hat nichts in der Birne.
Back to differ.
Ja, okay. Und weil danach hat es ja keine Rolle mehr gespielt. Also danach, die haben dann den jedem irgendwie irgendwas in den Mund gesprüht und danach hat es keine Rolle mehr gespielt. Also wurde auch nicht mehr thematisiert. Also außer dass sie halt zum Teil darüber gejammert haben, dass sie in den letzten 2 Jahren kein Geld verdient haben wegen Corona. Also wo ich dachte, echt nur für diesen Gag mit diesem Nicht-Mundschutz, dafür habt ihr das Thema Corona jetzt da reingebracht? Really?
Also Rian Johnson hat das Ding am Anfang der Pandemie geschrieben und hat in irgendeinem Interview auch gesagt, dass quasi griechische Insel war so ein bisschen die Sehnsuchtssache. So, ich sitze hier in meinem Homeoffice und kann hier nicht raus und kann nichts machen, also schreibe ich mich jetzt mit dem Buch, was ich jetzt schreibe, erstmal schon mal in eine Situation, in der ich gern wäre. Und das heißt, von daher war das vielleicht so das Setting auch in seinem Kopf, Corona ist jetzt da. Dann finde ich diese Sache, wie sie es lösen, mit dem kriegen es in den Mund gesprüht, das ist so, das unterstreicht diese herrliche Tech-Milliardär-Sache. So, alle anderen haben noch keine Impfung, für alle anderen ist das ein Problem, außer der Herr Tech-Milliardär auf der Insel, der hat sich halt irgendwas von irgendwo oder selber gebastelt oder wie auch immer, so eine super Impfung, die man da so rein und dann ist gut. Wird auch nicht weiter erklärt, fand ich auch nett irgendwie, weil alle anderen, also weil auch die Figuren in dem Film darüber so stutzen, wie du als Zuschauer stutzt, so hä, wie, was, ja, wer, warum, und denen geht's ja genauso, also Poirot sag ich jetzt schon wieder, Blanc fragt ja auch nach, so was ist das, Mund aufmachen, so okay, und ich finde, es ist nicht nur verwendet worden, um die Kate Hudson Figur scheiße aussehen zu lassen, sondern da ist, wenn du genauer hinguckst, ist da sehr genau drauf geachtet, was da passiert. Also Benoit Blanc hat eine handgenähte Maske, die sehr zu seinem Outfit passt. Dieser Wissenschaftstyp hat eine
FFP2. Der auch outdated ist mittlerweile. Ich habe das Gefühl, dieser Gag, den du gerade wieder beschrieben hast und wo ich ihn jetzt auch besser verstehe, ist halt jetzt schon outdated.
Ja gut, das
weil
mag sein, aber
mittlerweile alle
Gott.
Geimpft und das ist halt nicht mehr
ja, gut,
das Thema.
Ja gut, aber als der Film gedreht wurde nicht, halt, ja, das kannst du mir nur nicht vorwerfen, ja. Dass die Zukunft danach weitergeht.
Ja, aber verstehe ich. Ich habe den Witz schon nicht mehr verstanden. Also es ist so.
Ja, aber warte, ich finde,
ich habe mich jetzt auch echt total in diese Zeit zurückgeworfen, wo eben so die Diskussion war, muss man Maske, Stoffmaske oder doch FFP2 oder oder ist es eh ganz großer Quatsch? Es war ja am Anfang nicht so ganz klar. FFP2-Masken wären doch besser, aber Stoffmasken reichen oder nehmen wir jetzt nur Stoffmasken, damit die Leute, die es wirklich betrifft, also medizinisches Personal, die FFP2-Masken haben können und so weiter und so weiter. Da gab es ja heftige Diskussionen und Überlegungen. Es war ja auch alles so unklar und mich hat das total in diese Zeit zurückgeworfen, wo man eben die Leute getroffen hat und irgendwie man selber hatte vielleicht irgendwie die pinke, selbstgenähte Maske im Gesicht und andere hatten eben gar nichts oder haben protestiert und wieder andere hatten irgendwie so diese Gesichtsschilder vorm Kopf und
ja, aber sieh das mal aus der Perspektive, wie die einzelnen Figuren aufgestellt sind. Also Benoit Blanc hat die stylische Maske, die zu seinem Outfit passt. Geht's nur um den Style, aber er trägt eine, ne? So. Dann die andere Politikerin, die hat die Maske, aber die rutscht ihr immer unter die Nase und sie zieht sie dann immer mal wieder hoch, aber sie geht auch immer viel zu nah an die Leute ran und so ein bisschen ist sie so sloppy mit dem. Das setzt sofort in der Eröffnungsszene, kriegst du was, woran du die Figur so ein bisschen einsortieren kannst, so wie wir das alle gemacht haben mit diesen schlechten Maskenträgern. Wir haben die sofort einsortiert. Dann kommt
da gab's ja auch Politiker gerade, gab's ja Beispiele damals, wo die Nase rausgeguckt hat.
Dann dieser Wissenschaftler, der hat eine FFP2-Maske in schwarz, damit sie sehr, die passte zu seiner Hautfarbe, die passte zu seinem Style, aber er hatte eine FFP2-Maske. Dann kommt Kate Hudson mit diesem Netztanga im Gesicht, was sie fast noch unsympathischer macht als die Dave Bautista-Figur, die komplett ohne Maske kommt. Aber dieses, ich verhöhne dieses Maskentragen noch, indem ich dieses Netzding aufhab, setzt dem ja einfach nochmal einen drauf. Ich finde das ja fast noch schlimmer, als wenn du keine Maske trägst. Und so wird jede Figur gleich am Anfang in dieser Eröffnungsszene, bevor dann gesagt wird, so jetzt machen wir dieses Corona-Ding mal vom Tisch, weil ganz ehrlich, wenn sie das da behalten hätten, wie anstrengend wäre dieser Film gewesen, wenn die ganze Zeit Masken, insofern das musste weg und dann war das, finde ich, ein guter Twist, gleich am Anfang nach der Vorstellung, jede Figur hat so eine Charakterisierung damit bekommen und dann weg mit dem Thema und jetzt ist ein normaler Film und das fand ich großartig gemacht.
Okay, dann kannst du mir vielleicht noch die andere Szene erklären, eine andere Szene erklären, die mich extrem genervt hat. Dieser Quatsch, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde erklärt, aber ich glaube, da war ich kurz unaufmerksam und war dann auch zu faul zurückzuspulen, mit der Mona Lisa, mit dieser Scheibe, die immer so explosionsartig vor die Mona Lisa geht und die irgendwie sichert oder so. Ja. Da wurde ja immer unheimlich viel Wert drauf gelegt. Das hat ja dauernd Szenen unterbrochen, dieses
Knallen. Das sollte es, glaube ich, auch,
genau. Und ich dachte mir, okay, das muss wohl noch irgendwie wichtig werden, aber das wurde ja nicht wichtig. Oder habe ich es nicht verstanden? Weil ja, ich weiß natürlich, wie das Ganze endet, aber dafür war es nicht nötig, dass ich, weiß nicht, 10-mal irgendwie erschreckt werde von dieser scheiß Scheibe.
Ja, stimmt schon. Also die Scheibe hat mich zwischendurch auch ein bisschen genervt. Ich glaube, die war halt nur damit klar ist, damit du wirklich nicht vergessen kannst, dass diese Mona Lisa sich immer selbst sichert, egal was passiert. Bis auf diesen einen Pferdefuß, den diese Sache halt hat. Weil der Herr Größenwahnsinnige halt größenwahnsinnig ist.
Ja.
Ja.
Oh Mann. Das hat mich genervt. Und also das, ja, da waren so. Es ist halt Gekrittel, was ich habe. Also ich sehe schon, dass das insgesamt, wie du sagst, halt wie so eine Zwiebel eben Schale um Schale. Aber es war dann für mich auch, also es war schon ganz schön überladen am Ende. Und noch ein Rätsel und noch hier und noch da und ich will nicht sagen, dass es mich gelangweilt hat. Ich bin schon eingeschlafen am Ende. Ich habe dann am nächsten Tag frei schauen müssen. Aber das lag jetzt wahrscheinlich nicht an dem Film. Aber Also so, ich fand es nicht so richtig rund. Also es war so, ja, okay, wir quälen, am Ende war es schon, wir quälen uns am Ende so durch so ein Rätsel und bringen es dann halt zu Ende. Ich fand am Anfang viel, viel spritziger, also die Sache zum Beispiel mit dem Anfangsrätsel und wie er dann, also ich meine jetzt mit dem Anfangsrätsel auf der, wo die da praktisch dieses Dinner beginnen.
Ja, ja? Großartig.
Großartig, ja. Und auch, ja, so Kleinigkeiten, wie er eben dem Dings gegenüber erzählt, wie er das, diese Rätselsache, diese Einladung gelöst hat, so, ja, so ein paar Kinderrätsel und so. Oder auch die Mutter vom Bautista,
mega.
Die andere,
mega.
So gut, so gut. Das war einfach, da habe ich wirklich richtig gelacht. Aber dann am Ende wurde es halt ein, finde ich, relativ mühsames Gehetze.
Ja, und ich finde auch der Showdown am Schluss, wo dann alles mit Feuer und Co. Drunter und drüber geht, wie es dazu kommt, also wie diese Szene anfängt, bevor das Feuer da ist.
Ja, das, was sollte das denn?
Und die Motivation der anderen, dass sie dann
genau.
Das habe ich auch nicht gekauft. Das war so, da ist so hingedrechselt am Schluss so ein bisschen.
Voll,
da werde ich
voll,
auch ein paar Punkte abziehen müssen.
Ja.
Aber ansonsten bis dahin, bis kurz davor, sagen wir mal, bis zu der Sache mit dem Feuerzeug, war ich voll drin. Also da hat er mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ab der Sache mit dem Feuerzeug, wo man so dachte, jetzt ist die Luft ein bisschen raus. Was kann jetzt noch passieren? Ab da wurde es eigenartig bis eben hinkonstruiert irgendwie. Aber es muss ja jetzt noch gut ausgehen.
Als hätte er keine Ideen mehr gehabt plötzlich, oder?
Ja, genau. Als hätte er bis dahin wirklich, war er im Flow und dann ist ihm irgendwie die Idee ausgegangen, wie er das zusammenbinden kann.
Oder er musste dann losdrehen oder keine Ahnung, aber eigentlich...
Oder er hatte Corona und konnte nicht mehr denken.
Ja,
Brain Fog. Halt
warten und dann später weitermachen. Also
nur eine Theorie, ich weiß es nicht.
Ja. Ja, also ich war am Ende nicht mehr so begeistert. Am Anfang war ich zum Teil zwischendrin immer mal begeistert, auch wenn es mich hin und wieder genervt hat. Aber am Ende war es so, ja, ist okay. Ist gut.
Übrigens fand ich auch, dass das Feuer nicht gut aussah.
Nee, sah furchtbar aus. Obwohl ich sagen muss, dass sie dann zum Glück das Beatles-Lied am Ende noch gebracht haben. Das hat mich ein bisschen entschädigt, weil für mich ist es einfach Glass Onion ist halt die erste Assoziation, die ich mit diesem Titel hatte, war eben dieses Beatles-Lied. Und ich dachte so, okay, das muss irgendeine Rolle spielen. Und es spielt halt ja keine echte Rolle. Also klar ist dieser Bezug zu dieser ich weiß nicht, wie drin ihr da seid, diese Verschwörungstheorie mit Paul McCartney?
Gar nicht. Also ich nicht. Ein bisschen. Ich habe im Podcast irgendwann mal zugehört, aber ist lang her.
Es gibt halt diese Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney schon lange tot ist, eben schon zu Beatles-Zeiten tot war und ersetzt wurde durch einen Doppelgänger.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Und eben noch zu Lebzeiten von John Lennon, gell? Also schon richtig lange her. Und da kann man eben verschiedene Hinweise, gerade auch in Beatles-Songs finden. Zum Teil auch, wenn man Beatles-Lieder rückwärts spielt und sowas, ja, dann heißt es irgendwie Paul is dead und sowas.
Ach,
und in Glass Onion, das ist eben ein Lied auch, was ich glaube 4 oder 5 oder 6 Referenzen auf andere Lieder auch noch nimmt. Also es geht ja gleich los mit Strawberry Fields geht's los. Ach, ich weiß es nicht auswendig. Also zählt einfach mehrere Lieder auf. Und es eben auch das Lied I Am a Walrus. Aber hier auch in der Variation davon, dass eben John Lennon singt, dass er irgendwie mit dem Walrus hier ist und so. Und dann sagt er, Paul ist das Walrus und das Walrus ist irgendwie ein Chiffre für den Tod in manchen Kulturen. Ich weiß nicht genau in welchen. Aber daraus wurde eben abgeleitet, dass John Lennon eben damit singt, dass Paul tot ist, weil er eben singt, dass Paul das Walrus ist.
Also ich hatte das irgendwo auch mal gelesen und jetzt auch im Bezug auf den Film wird das halt immer wieder so erwähnt in manchen Texten. Dass dieser Song von, also steht es auch in der Wikipedia, dass Lennon den geschrieben hat, extra um Leute die immer ständig versuchen, zu viel in Beatles-Songs reinzuinterpretieren, genau. Dass die ihn genervt haben und er den Text extra so verschwurbelt gemacht hat, um die zu vertrollen, genau.
Genau, ja, und dann hinzu kam, dass halt die Beatles auch einen Großteil ihrer Songs halt auf LSD gemacht haben. Ne? Also die sind halt oft total verschwurbelt. Und er hat eben ganz bestimmt auch seine Fans betrollt. Und, aber
was
das
natürlich großartig ist, weil eigentlich genau. diese ganze Scheiße, die der Edward Norton Charakter auf dieser Insel abzieht, ja auch eine großartige Betrollung seiner
genau.
Freunde.
Genau. Und ja, aber eben auch genau dieses Thema so, ja, einer ist tot oder war nicht das Thema, er ist tot oder so, gell? Also in dem Spiel noch. Das ist eben im Endeffekt, man könnte es als Referenz auf den Beatles-Song sehen oder auf diese Verschwörungstheorie, gell? Dass eben Paul McCartney tot ist oder ist jetzt nicht tot oder wie auch immer. Und dann eben noch mit dieser gläsernen Zwiebel, was dann ja ein doppeltes Bild ist im Endeffekt. Gell? Einmal eben diese, wie du es schon gesagt hast, diese mehreren Schalen der Zwiebel, was die ja tatsächlich in gläserner Form eben als so Monumentalbau da hatten. Und dann ist, glaube ich, und Glass Onion ist, glaube ich, so ein Monokel oder sowas, oder? Also irgendwie sowas, wo man durchschaut, um die Sicht auf Dinge zu bekommen, irgendwie die wahre Sicht oder irgendwie. Aber da, das begebe ich mich jetzt auch auf dünnes Eis. Also irgendwie sowas in der Art ist das. Also da ist schon ein Bezug zu dem Song da, der aber halt im Film überhaupt nicht aufgemacht wird, sondern erst dann, ja, wird halt im Abspann gespielt. Aber, so.
Wie viel ihm die Beatles wirklich bedeuten, nämlich gar nichts. Gibt's ja auch diese eine Szene, wo er auf der Gitarre Blackbird spielt.
Ganz
und dann
am Anfang, fantastisch. Damit habe ich gejubelt.
Und wie er die fallen lässt, das Geräusch, was der Soundmensch da reingemacht hat, als die Gitarre fallen ist, ist so bitter.
Na, er sagt ja, glaube ich, sogar noch, das ist die Gitarre, auf der Paul den Song komponiert hat, gell?
Genau,
ja,
und dann lässt er die Gitarre einfach in den Sand fallen und die macht so ein gemeines Geräusch, wenn sie aufkommt, dass so richtig so die Verachtung spricht aus diesem Geräusch raus. Das ist so fies gemacht für diese Gitarre. Und das ist halt so, alles, was der da hat, hat er nur, um irgendwie Status zu suggerieren und zu sagen, guck mal, wer ich bin, was ich mir alles leisten kann. Ich habe hier das und das und die Mona Lisa und diese Gitarre und alles. Und
das blöde Auto.
Und das, genau, ich glaube, das an dem Auto hängt er tatsächlich. Ich glaube, das ist das Einzige, was er wirklich mag. Alles andere ist so, das ist nur da, um irgendwas zu, irgendeine Projektion auf sich selbst runterleuchten zu lassen. Und wie sehr er diese Dinge eigentlich wirklich schätzt, merkst du an dieser Sache mit der Gitarre. Und das,
ja, das war super, ja. Ja, genau, diese Kleinigkeiten, das war am Anfang halt, ja. Das ist, ja. Oder auch ein Ding hat mir ja gefehlt. Der Plan sagt irgendwann, er ist nicht Batman. Wo ich mir sage, hättest du nicht sagen können, er ist nicht James Bond? Bitte. Hätte er doch machen können.
Das wäre gut gewesen.
Das hat mir gefehlt.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das wäre viel besser gewesen.
Da habe ich, als es so darauf hinauslief, dachte ich so, jetzt komm Bond, bitte, mach die.
Ja, auch irgendwas Bondiges muss doch kommen. Bei den Cocktails oder irgendwie sowas.
Genau, auch so, ich habe jedem seinen Lieblingscocktail gemacht. Der hätte ihn ja fragen können, was er haben will. Dann hätte er einfach sagen können, Martini Dry. Oder also noch niemals so diese ganz blöde Version von Bond, sondern einfach nur, dass er Martini trinkt. Fertig.
Ja, oder einfach so, oder hätte sagen können, ja, irgendwas, aber kein Gin und Wodka, das mag ich nicht. Oder irgendwie sowas.
Ja, oder der andere, der Edward Norton, hätte ihm ein Martini, also sie, you strike me as a Martini guy oder so, hätte er sagen können. Und dann hätte er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, er trinkt nur Cognac oder sowas, weißt du, er hätte dann ja in seiner Figur bleiben können.
Ja, genau.
Aber es wäre dann trotzdem ein lustiger Witz gewesen.
Ja, dann habe ich den Witz liegen lassen.
Sehe ich aus wie James Bond, ja.
Ja, oder so, aber noch besser. Das ist noch besser.
Ja, stimmt. Schade.
Die Gags direkt zu denen schicken und dann.
Ja, genau.
Er ist halt dritter Film in der Mache. Also
die,
ist er nicht
der, genau, der schreibt ja den nächsten. Also ich denke auch, das wird.
Ja, klar.
Wird kommen.
Irgendjemand ja, aber so grundsätzlich, ich bin jetzt Fan. Also Rian Johnson hat ja viel auf die Fresse gekriegt für diesen Star Wars Film, den er gemacht hat.
Welchen hat er gemacht?
Einen von den neuen dreien. Ich glaube, den ersten? Oder den mittleren? Oh Gott.
Ach so, den habe ich mich versagen.
Ja, und in seitdem Knives Out, muss ich sagen, bin ich ja Fan. The Last Jedi hat er gemacht.
Ah, okay. Ja, ich fand den Film auch nicht verkehrt. Also ich, ja. Wollen wir Punkte geben? Oder haben wir noch was?
Ja, müssen wir wohl, ne?
Hm.
Stefan, du fängst an.
Ich fange an. Ich war begeistert und die hatten mir auch nicht schlecht madig ich quatschen du, können.
Wie es ist.
Ja, ja. Also ich fand auch das, was dich gestört hat. Ja, kann ich verstehen, dass dich das stört. Wäre mir sogar fast aufgefallen, wenn ich nicht einfach so begeistert da gesessen hätte und mich des Films erfreut hätte. So, das würde den Christoph ärgern. Deswegen, ich gebe dem 9 Punkte. Ich bin sehr angetan.
Okay.
Gucken, ob es mein Film des Jahres wird. Ah,
na, da ist noch wird schon noch ein 10er kommen.
Ah, wer weiß. Wer weiß, was ihr so vorschlagt wieder. Ich tue mich so schwer. Ich suche immer noch nach Filmen, die ich vorschlagen kann heute.
Ich habe eine tolle Vorschau gesehen von einem Film, wo ich mir dachte, muss, ganz toll, werde ich vorschlagen. Und jetzt habe ich in einem befreundeten, sehr gut befreundeten Podcast gehört, dass es ein Mehrteiler ist oder dass es eine Miniserie ist. Und ich habe mal recherchiert, ja, es ist eine Miniserie. Nein.
Aber dann können wir es ja vielleicht trotzdem gucken.
Ja, ich muss mal gucken, wie viel.
Aber er kann es trotzdem nicht vorschlagen, damit ist.
Nee, vorschlagen kann das nie, aber er kann ja sagen, hier, ich gucke das jetzt, vielleicht gucken wir es her
mit. Ja, das will ich auf jeden Fall gucken.
Also ich hätte dann, wenn mir sowas passieren würde, dieses Gefühl von, oh nein, was soll ich denn jetzt tun? Weil ich tue mich ja auch immer schwer, was vorzuschlagen. Aber Christoph hat ja laut eigener Aussage immer so eine Liste von 30 Sachen in der Hinterhand. Also dich dürfte das ja nicht treffen, wenn du dann was anderes nehmen musst.
Nö, das trifft mich nicht. Ja. Bob, wie viele Punkte gibst du?
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also Jahres. Bisher auf jeden Fall. Das ist nicht schwer. ja, also ich bin geneigt, viele Punkte für, also vor allen Dingen für mich, viele Punkte zu vergeben. Aber gerade für dieses Ende, für dieses beschissene Feuer und die Tatsache, dass es nach der Feuerzeugsache irgendwie so ein bisschen doch hart abfällt, muss ich dann doch was abziehen. Aber ich komme auch irgendwie so 8,5, 9, bleiben da trotzdem übrig. Also wenn das am Ende richtig geil gelöst werden will, hätte es schon der erste 10er sein können hier am Anfang. Insofern, ich sag jetzt auch mal 9. Ich gehe da jetzt einfach mal mit.
Okay, wow.
Dafür, dass du dich so kritisch geäußert hast.
Also 9 überbietest du dieses Jahr nicht mehr. Nee, glaube ich auch
nicht. Meinst du nicht, kommt noch ein Hamilton oder so?
Krass. Krass, also 9 hast du, glaube ich, im ganzen letzten Jahr nicht gehabt. Das würde mich wundern.
Glaube ich auch nicht, ne?
Ja, siehst du, dann war ja auch kein Knives Out letztes Jahr.
Erstaunlich. Nee, also dann bin ich hier mal der Tiefste. Also gut, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Aber auch ich habe den schon genossen, weitestgehend. Zwischendrin hat er mich ein bisschen geärgert, am Ende hat er mich ein bisschen kalt gelassen. Ich gebe dem 7,5 bis 8. Ja, ist schon, war schon ein guter Film.
Bob, letztes Jahr dein bester Film, Dune, 8,5 Punkte.
Krass.
Tja, siehst du mal. Der war deutlich teurer, Dune, als der hier. Der hier war relativ günstig, glaube ich. Irgendwie, was ich hatte die Zahl irgendwo gelesen, aber ich habe sie vergessen. Irgendwas mit einer 4 vorne. 40, 50 Millionen, irgendwie sowas in der Größenordnung.
Okay.
Also von daher kann man auch mit wenig Geld so viele Punkte bei mir erreichen.
Ja, so, dann.
Hab ich gerade 50 Millionen Dollar wenig Geld genannt? Okay, zieh das zurück.
Ja, also.
Nächste Woche dann Blavich Project 2.
Erstmal diese Woche, die Droge der Wahl.
Ah. Wer trinkt Metaxa? Hände hoch.
Metaxa? Warum Metaxa? Wir hatten da Metaxa.
Ja, weil es eine griechische Insel war.
Ach so. Aber es gab doch so eine große Auswahl an Spirituosen und Cocktails.
Ja, es das war stimmt. Vor allen Dingen diese Ansage so, ich habe jedem seinen Lieblingscocktail gemacht. Das heißt, man kann sich eh machen, was man will und nennt es einfach für heute mein Lieblingscocktail und damit ist man raus.
Gute Idee eigentlich. War.
Ja, auf jeden anfangen? Fall was mit Ananassaft.
Ja. Spoilerst du gerade? Blockpoints?
Nee, das hat halt einer was mit Ananassaft getrunken. Also, ich trinke tatsächlich nichts, was es auf der Insel gab, sondern ich steige früher rein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, als er in der Badewanne sitzt und hinter ihm eine Flasche Ricard-Pastis steht, dachte ich mir, das werde ich heute trinken und werde es einfach wieder als Vorwand nehmen, um in meine französischen Wochen fortzusetzen.
Sehr gut.
Und trinke wieder den Ricard Plante Fraîche, also mit den frischen Kräutern, den ich sehr sehr mag, Pastis.
Das ist lustig. Ich habe nämlich auch an der Stelle mir direkt aufgeschrieben, okay, Ricard, Pastis es ist. Pastis es ist.
Pastis.
Pastis.
Pastis es ist.
Ja. Oh, da kommt der Piraten ihn wieder raus.
Ich trinke
ja.
Auch Pastis.
Pastis de Marseille. Also diesen Standard.
Den Stand, ja, Marseille ist das alles, steht bei mir auch drauf. Pastis de Marseille, weil halt Ricard aus Marseille ist. Aber den normalen.
Genau.
Ricard Pastis.
Ja.
Alles klar.
Den ich sogar in Frankreich gekauft habe. Ich habe jetzt festgestellt, da schwebt einiges drin rum, weil ich die Flasche gerade geschüttelt habe. Mal
ach,
gucken.
Macht nichts. Ja, von Arnie
ist toll.
Schon was
ach, ist das toll.
Ausflocken. Pastis ist super. Ey, die Flasche ist schon, also sie ist noch nicht leer, aber sie ist halb leer. Das geht ja ruckzuck hier.
Trinkst du es auf Eis oder warm?
Ich trinke es auf Eis. Ich trinke es aber auch häufig warm. Wir haben ja, habe ich sicher schon erzählt, wir haben an Weihnachten auch nur Pastis getrunken, an Heiligabend, als einzigen Alkohol. Und am ersten Weihnachtsfeiertag hat mir der Cousin von meiner Frau Absinth mitgebracht. Also wir sind hier gut versorgt, was Anis,
ja.
Was Anises angeht.
Sehr fein.
Bob, was mit dir?
Ich glaube, ich lasse mir gleich mal Badewasser ein.
Ja, genau.
Gute Idee, von dort weiter Podcast. Haben wir noch nie gemacht, wir haben noch nie aus der Badewanne gepodcast. Bei mir gibt's eher so die Richtung Lieblingscocktail und ich dachte, da ist es viel Whisky geflossen an diesem Bartresen. Bei mir wird's allerdings Manhattan werden aus Bourbon, damit wir da so ein bisschen beim Thema bleiben. Vor allem, weil ich diesen fantastischen neuen Vernet Vermouth aufgemacht habe, da kommen wir vielleicht nachher beim Thema Silvester noch drauf. Genau. Und deshalb mache ich jetzt einfach bisschen Wermut, bisschen Whisky und dann, und das fand ich irgendwie passend, vor allem, weil ich diesen Schwimmanzug, diesen blau-weiß gestreiften Schwimmanzug von,
boah, fantastisch, ja.
so gut fand, muss ja in so ein Manhattan noch ein bisschen Bitter rein und dann nehme ich jetzt einfach mal Sexy Bitters. Damit wir da auch noch den Bezug haben.
Sehr gut.
Und dann wird das ein Manhattan. Allerdings im Tumblr gebaut, weil ich keinen Jigger hier habe.
Ich habe übrigens ein Glas, was zu der, sehe ich jetzt erst, was zu den griechischen Inseln passt und was auch zu Anis passt, aber nicht zu Pastis. Ein Uso-Glas.
Und ich habe. Na, siehste. Und ich habe Vermut auf der Hose, ist auch schön.
Ja, das ist nicht so gut.
So, wer greift das falsche Glas? Wer hat das nächste Thema?
Ich weiß gar nicht.
Das nächste Thema ist schon der Jahreswechsel. Wir haben festgestellt, dass wir ja keine...
Ich war auf was anderes gefasst.
Keine weiteren Filme... Ach so. keine weiteren Filme geschaut haben, weil wir zu sehr mit Jahreswechsel und so weiter beschäftigt waren. Außerdem ist es erst 4 Tage her, dass wir die letzte Aufnahme gemacht haben. Die war nämlich am letzten Freitag und heute ist erst Mittwoch, glaube ich. Ach, Wochentage. Egal.
Es sind mehr als 4, aber es ist wurscht.
Ja, gut.
Aber gefühlt war es nicht viel. Also, weil da halt diese 2 Tage dazwischen waren, die man halt besinnungslos erlebt oder nicht erlebt.
Ja, wir hatten ja letzte Sendung angekündigt, dass wir versuchen, gemeinsam zu feiern. Ist nicht ganz was geworden. Wir sind leider krankheitsbedingt ausgefallen und waren leider nicht bei euch mit dabei.
Ja, sehr schade.
So war es bei uns doch sehr entspannt. Irgendwie, wir haben Glass Onion geschaut dann und dann sind wir früh ins Bett gegangen. Also meine Frau ist zumindest früh ins Bett gegangen. Ich habe da noch ein bisschen The Recruit weitergeschaut und
du dann, solltest vorbeikommen.
Ja.
Keine Aufgabe für die Nacht.
Um 10 Uhr abends an Silvester eine Stunde quer durchs Land fahren.
Ach komm, Mucke laut aufdrehen, geht schon.
Nee, nicht wegen der Mucke, aber wegen den Assis, die dann überall ihre Feuerwerkskörper umherwerfen müssen.
Aber doch nicht auf der Autobahn.
Ja, aber wenn ich dann aufs Land komme wieder. Da ist Krieg, ja, du weißt doch, auf dem Land ist Krieg. Und
also beim Christoph war es relativ harmlos bis 0 Uhr. Also da ging es dann ganz gut zur Sache, aber ich glaube, vorher wärst du da noch ganz okay durchgekommen.
Naja, aber trotzdem, es war. Außerdem hatte ich meiner Tochter versprochen, dass ich sie, also der Große, die ja an dem Tag 4 geworden ist, habe ich versprochen, ich weck dich, wenn du, wenn dieses Feuerwerk losgeht, weil sie keine Vorstellung, glaube ich, hatte, was Feuerwerk ist. Und dann habe ich sie kurz vor Mitternacht geweckt und habe gefragt, hier, möchtest du jetzt wirklich gucken? Ja, ja, ich möchte gucken. Dann sind wir gegangen, haben Feuerwerk angeguckt. Ich habe einmal kurz Fenster aufgemacht, um zu hören, wie laut das dann noch wirklich ist. Aber es war halt irgendwie hinter den Häusern, hat es hin und wieder mal so eine Rakete hochgeblitzelt und dann nach 5 Minuten hat sie gesagt, Papa, ich bin müde, ich gehe wieder schlafen. Okay. Dann habe ich sie ins Bett gekriegt, dann hat sie leider einen ins Bett gelegt, dann hat sie leider einen Hustenanfall gekriegt, weil wir alle immer noch ein bisschen krank waren. Und davon ist dann die Kleine aufgewacht und dann habe ich bis um 1:30 oder so gekämpft, bis sie dann auch, bis auch die wieder geschlafen hat.
Oh nein.
Und ich dann auch schlafen gehen konnte. Deswegen, ja, Silvester war hart, aber aus ganz anderen Gründen als vielleicht bei euch. Du hast mir irgendwie um 3:30 eine Nachricht geschrieben, so, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Champagner ist alle oder so ähnlich.
Es war 5:30, glaube ich.
Es war 4:30, ja. Es war eine Minute, bevor Christoph und ich beschlossen haben, dass wir jetzt dann doch mal schlafen gehen. Da haben wir gedacht, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen den Herrn Giesbert trollen und dann haben wir dir diese Nachricht geschickt.
Ja, ja.
Eigentlich hatte ich kurz überlegt, ob wir dir was auf die Antwort, auf die AB sprechen, so wie früher, aber das haben wir dann doch nicht gemacht.
Ja, was aber tatsächlich wahr war, weil wir hatten den Champagner da gerade leer getrunken.
Mhm.
Und wir hatten so einen sehr trockenen Champagner. Also einen wirklich Talon sehr, sehr trocken. Und haben den dann in allen möglichen Cocktails eingesetzt, was natürlich dazu führt, dass man von einer Flasche Champagner ziemlich betrunken wird.
Oh ja, oh ja. Ich glaube, das ist auch das Problem, was ich mit Champagner habe, dass ich ihn immer in Cocktails mache und dann bis so eine Flasche dann mal leer ist, selbst wenn man die durch zwei oder drei genau Leute teilt, da hast dann du halt dann irgendwie schon 6 Drinks weiter, alle mit Schaum.
Ja, wir waren halt nur zu cool zweit, hat weil erst so ein kleinen Schluck ging noch an Christophs Frau, aber dann war irgendwie so, dann gehörte die Flasche uns und ja, ist das genau so gelaufen, wie du es gerade skizziert hast.
Ja, aber war sehr entspannt eigentlich. Also war halt, überhaupt war der Abend ziemlich, also gut, wir waren halt auch echt wenig, wir waren ja nur 3 Erwachsene und 3 Kinder. Und
genau, meine Frau ist nämlich auch wegen Krankheit, vor allen Dingen von unserem Sohn, auch zu Hause geblieben, hat quasi gesagt, damit diese Party nicht komplett ins Wasser fällt und vor allen Dingen, weil sich unsere große Tochter auch so drauf gefreut hatte.
Ja, unsere auch.
Hat sie dann halt gemeint, dann machen wir es vielleicht so, wäre das auch eine Option, weil sie macht sich nicht so wahnsinnig viel aus Silvester, also sie wäre natürlich schon, sie hat der Party hinterher getrauert, aber jetzt nicht der Tatsache, dass sie um 0 Uhr nicht irgendwie direkt ihrem Mann als erstes gratulieren kann, weil aus dahingehend macht sie sich nicht viel aus Silvester. Der Aberglaube ist da wohl nicht so vorhanden. die Party hat sie schon, da hat sie drum getrauert, dass sie die verpasst, aber hat dann gemeint, na gut, dann holen wir das bei anderer Gelegenheit irgendwann nach und dann kann die große Tochter auf jeden Fall auf die Party gehen, weil die hat schon, ich glaube, 2 Tage nichts mehr von nichts anderem mehr geredet, wenn wir die jetzt auch noch daheim behalten hätten, obwohl die ja fit war.
Unsere Tochter redet jetzt noch davon. So,
ja.
Der Lutz hat gesagt, ja, aber nächstes Jahr könnten wir vielleicht mal jemanden einladen, wo die Kinder dann auch ein bisschen besser zu mir passen.
Mhm. Der war schon,
und
hat war schon hart gesagt, dran.
Nee, aber ich will ja nächstes Jahr wieder mit, ja, also mit deiner Tochter eben.
Ja.
Okay.
Ja, gut, da fließt viel Wasser den Rhein runter, bis sie das,
natürlich.
Bis das dann passiert.
Nee, aber sie waren auch wirklich, also alle drei, die haben ja auch alle drei gut zusammengespielt. Wir haben ja nichts gesehen von denen den ganzen Abend. Nee. Wir haben halt Raclette gegessen.
Ich bin da reingekommen, die ist sofort entschwunden.
Und
dann war das so, wir saßen da, es war wie so ein Erwachsenerabend wie früher. So, man saß da zusammen und hat geredet und geredet und geredet und dann irgendwie
und
gegessen.
Und um 11:30 kam der Lutzis runter und meinte so, wollen wir nicht mal das gucken mit dem Betrunkenen, der immer so viel hier mit der Frau, genau, wo er immer alles trinken muss. Und da habe ich gesagt, ja stimmt, ist eine gute Idee. Und dann haben wir den da vorangeschaut und dann sind wir raus zum Feuerwerk gegangen. Also ja,
0 Uhr,
entspannt.
Also man muss wirklich sagen, 0 Uhr haben wir sauber verkackt. Also das haben wir richtig verkackt diesmal. Wenn man normalerweise,
das ist
so
noch nie passiert, oder?
Alle stehen mit einem
Gefühl,
Glas Champagner in der
Jahr
Hand.
So machen.
Und zählen runter und gratulieren sich dann zum frohen Neuen oder wie auch, sagt man gratulieren? Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe um 0 Uhr, bin ich mit einem halb anen Schuh, den ich nicht richtig aufgekriegt habe, weil da ein Knoten drin war, versucht habe, den noch irgendwie anzuziehen, meiner Tochter, die schon draußen auf der Straße rumsprang und schwer schockiert war über das, was sie da zu sehen kriegt, versucht so hinterher zu hüpfen und habe nicht mehr genau mitgekriegt, wann jetzt exakt 0 Uhr war. Es wurde dann einfach
genau
nur laut.
Auch nicht. Also ich war im 0 Uhr draußen auf der Straße und die Cousine von meiner Frau fragte dann so, ist es schon 0 Uhr? Und ich habe dann so gemeint so, ja, ich glaube schon. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber es war wohl 0. Weil wir haben ja um 2 Minuten vor noch den Champagner aufgemacht. Also
ich weiß, dass ich auf meine Uhr geguckt habe, als ich mit diesem Schuh angefangen habe zu kämpfen, war es 23.58 Uhr und 56 Sekunden. Also ich hatte 1 Minute 4 Sekunden noch. Und da habe ich mit diesem Schuh irgendwie, und da war ich erst dabei zu versuchen, ihn aufzukriegen. Und ich wette, das hat mehr als 1 Minute gedauert. Und bis ich dann bei euch da auf der Ecke war, wo ich euch wieder getroffen habe, war es garantiert schon nach 0 Uhr.
Ja, wir sind halt viel zu spät auf die Idee gekommen, dass wir ja auch Schaumwein vorbereiten müssen.
Ja,
das ist uns irgendwie so ganz kurz vor 12 aufgefallen.
Ja, und ich ging halt nicht davon aus, dass wir Punkt 0 Uhr schon draußen sein wollen. Ich ging davon aus, wir müssen jetzt nur noch den Schaumwein eingießen und das hätten wir, glaube ich, noch so halbwegs geschafft. Und dann war irgendwie so Konsens, dass wir damit draußen auf der Straße stehen um 0 Uhr. Und das habe ich nicht kapiert. Und dann war das für mich, an der Stelle ist für mich zusammengebrochen. aber
gut,
meine Tochter.
Hose anhattest.
Immerhin, ja. Meine Tochter war zum ersten Mal, die ist jetzt 6 geworden vor kurzem, und die letzten Jahre, ich glaube die letzten 2 Jahre war sie um 0 Uhr wach. Das letzte Jahr war sie, glaube ich, sogar die ganze Zeit wach, so wie jetzt diesmal auch. Ist dann erst nach 0 Uhr ins Bett gegangen. Und die Jahre davor, da haben wir sie, da also mindestens 1, aber vielleicht sogar auch 2 Jahre, das erinnere ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig, habe ich nicht mehr so richtig auf der Pfanne, haben wir sie geweckt. Und diesmal war sie aber zum ersten Mal draußen und hat Feuerwerk quasi ohne dreifach verglaste Scheibe miterlebt. Und
ja, und
das hat
näher als bei euch. Und, also bei euch ist ja schon, schaut ja gut, man ja schon mehr auf die Stadt von Weitem, ja.
Ja, das stimmt, aber man hätte ja runtergehen können die letzten Jahre. Und bei uns hier unten vor der Haustür, da sah es schon aus, also meine Fresse, du, aber da ist eine Müllkatastrophe, sondern das Gleiche hier bei uns, wo die Parkplätze sind und so.
Also bei uns geht es also, eigentlich, durch diese Batterien ist weniger Müll. Das ist schon ganz praktisch eigentlich. Du hast halt immer diese eine Batterien, die kannst du dann wieder mitnehmen. Aber diese ganzen Einzelraketen.
Ja, macht halt keiner, ne? Steht halt überall rum, die Dinger.
Kaum noch jemand. Ja. Ja,
nee, ich meine, die Dinger, Batterien mitzunehmen, macht auch keiner. Stehen halt dann da rum. Ja,
da Hans hat seine mitgenommen, aber es sind halt nur 2 gewesen.
Ja. Naja, jedenfalls, das hat man richtig gemerkt, wie sie das so, eigentlich Feuerwerk kannte sie, aber wie laut das wirklich ist, wenn da keine geschlossenen Fenster dazwischen sind und wie das stinkt und raucht und dass man manchmal auch so das Gefühl hat, ich habe was abgekriegt, so, ja, manchmal kriegst du ja so ein...
Wir haben also was abgekriegt, regnet es auf den Kopf die ganze Zeit.
Genau, und das hat sie dann auch, da hat sie, glaube ich, auch was ins Gesicht oder sogar in die Nähe vom Auge bekommen, es war allerdings aus 5-6 Meter Entfernung flog das los, also das war nicht mehr so wahnsinnig gefährlich und schnell, aber trotzdem, Und das hast du richtig gemerkt, wie das richtig arbeitet bei ihr. Ein bisschen so Mischung aus total aufgeregt, sehr begeistert von dem, was da zu sehen ist, aber auch irgendwie ängstlich und dann immer bei Papa irgendwie kurz festhalten, aber auch auf gar keinen Fall irgendwie so, willst du reingehen? Nein. Ich weiß nicht, ob mich das überfordert. Ich muss hier bleiben, ich will alles angucken, alles aufsaugen, so. Und danach beim Schlafenlegen, ich habe dieses Kind noch nie so schnell ins Bett gekriegt. Ich habe die quasi hingelegt, habe dir einen guten Nachtkuss gegeben und bam, war die aus. Also so beeindruckend. Und wie diese Wirkung dann auf den Organismus von so einem kleinen Kind und dann zack, eingeschlafen.
Einfach übermüdet. Also.
Ja, aber dafür, also es gab ja kein Drama oder so. Normalerweise, wenn sie so richtig übermüdet sind, dann gibt es ja immer Geheule und alles mögliche noch beim Zähneputzen.
Nö, war ganz nett.
Aber das war total friedlich und dann schlafen, also perfekt, so müsste jeder Abend laufen.
war ganz entspannt. Wie gesagt, leider ein bisschen weniger, aber war... gut. Allerdings haben wir relativ viel Raclette übrig, weswegen wir für morgen jetzt meine Eltern eingeladen haben. Die müssen nochmal Raclette essen.
Dabei hast du mir doch den Raclette-Käse, den ich mitgebracht habe, direkt wieder in mein Beutelchen gemacht, den ich dir eigentlich da lassen wollte.
Ja, so viel, dass sogar ich noch Raclette-Käse übrig habe. Okay. Es reicht nicht ganz für Eltern und uns. Also ich habe ein bisschen Ich habe nur ein Gorgonzola nachgekauft. Ansonsten reicht sogar noch. Aber
ja, das mit dem Gorgonzola, also Christoph hat ja, also mir wurde aufgetragen, das ganze Obst und Gemüse zu kaufen und da hieß es dann von deiner Frau, du musst Birnen mitbringen. Und ich so, was Birnen? Also die restliche Einkaufsliste waren halt so irgendwie Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Pilze, sowas man so üblicherweise hat, Glass Onions sozusagen, Zwiebeln im Glas. Und alles mögliche. Ich habe das dann alles geschnippelt vorher und schon vorbereitet mitgebracht. Und aber auf dieser Einkaufsliste war auch drauf Birne. Und da hieß es ja, Christoph macht da immer Gorgonzola und Birne in das Fändchen.
Das klingt gut.
Also, ja, das war, da habe ich dann auch überlegt. Und dann war meine Frau so geistesgegenwärtig, noch Feigen zu bestellen.
War auch gut, ja.
Und weil das war so ihre Idee, wenn er da eh schon so Quatsch mit so Käse macht und mit Früchten, dann machen wir doch da vielleicht noch Feigen mit rein. Ja, sie selbst hat da nicht viel von gehabt, weil die habe ich dann mitgenommen. Aber die Idee war nicht schlecht. Ich habe das dann auch ausprobiert und ich muss sagen, Chapeau, gute Kombination. Bin ich angetan von.
Ich habe jetzt wieder für morgen wieder den Pikanten gekauft, weil ich hatte ja nur den Milden jetzt an Silvester.
Wie hatten wir es gesagt? Mild, Medium, Garstig müsste da draufstehen. Ne? So war glaube ich, der Scherz an dem Abend.
Genau, ich habe jetzt wieder den Garstigen gekauft. Mal gucken, jetzt habe ich einen direkten Vergleich, welchen ich wirklich besser finde. Aber ich mache das auch auf alles. Also ich mache es natürlich auch auf Birnen und Feigen, aber ich mache auch auf Kartoffeln, Schinken, Krabben mache ich auch Gorgonzola. Gorgonzola finde ich einfach fantastisch zerlassen. Macht großen Spaß.
Hast du es mal mit einem anderen Blauschimmelkäse probiert? Irgendwie mit Roquefort oder sowas? Oder immer Gorgonzola?
Ich glaube, ich habe es auch mal mit Roquefort und das war nicht so, war auch nicht schlecht, aber ich glaube, der läuft nicht so gut. Also aus irgendeinem Grund bin ich dann wieder zu Gorgonzola zurückgekehrt und bin jetzt eigentlich die letzten Male immer bei Gorgonzola gewesen.
Okay. Weil mit dieser Packung Raclette-Käse, da waren ja so, das war ja so eine Dreierbox mit drei verschiedenen Sorten Raclette-Käse mit, was weiß ich, irgendwie Chili und Knoblauch und was weiß der Geier. Steht mir ja jetzt demnächst auch noch ein Raclette bevor und von daher.
Stimmt.
Ich werde das jetzt, ich überlege schon, weil ich da diese Gorgonzola-Sache, ich glaube, die wird Einzug halten. Ja, das könnte passieren.
Ja, das ist ziemlich gut.
Wir hatten ja auch noch eine offene, also eine Packung Raclette-Käse, die wir ja eigentlich mitbringen wollten. Die haben wir jetzt die Woche einfach in die Pfanne geworfen und so schmelzen lassen und die dann einfach in den Teller gegossen und gegessen. Das war auch sehr lecker.
Ernsthaft? mit was dabei? Einfach so?
Brot.
Ah, nein.
Also im Endeffekt ein Käsefondue im Teller.
Ja, aber jeder seinen eigenen Teller. Dann konntest du es so ein bisschen erkalten lassen, dann wurde es so ein bisschen wieder hart und zwar so ein bisschen knusprig. Das war schon sehr sündig. Da haben wir mal zu zweit schnell 400 Gramm Käse weggemacht in zwei Portionen.
Sehr gut.
Sehr gut.
Meine Frau sagte dann ja noch, als klar wurde, dass sie nicht mitkommen würde, hat sie mich nochmal in den Supermarkt beordert, weil ja jetzt nun klar war, dass sie kein Raclette bekommen würde. Und sie meinte, sie möchte aber auch was Schönes haben. Und hat sich dann auch von mir ein Käsefondue, also Baguette und den entsprechenden Käse und dann noch dazu ein kleines Piccolöchen, damit sie auch um 0 Uhr was hat, was sie trinken kann, bestellt. Und das habe ich dann auch noch geholt. Und ja, tatsächlich, ich habe das im Nachgang, also Christoph hat das auch ein bisschen angezweifelt und ob sie das denn so alleine aufisst und ich war recht überzeugt, dass sie das schaffen würde, aber auch nicht sicher. Und dann habe ich sie dann nochmal gefragt und hat sie gemeint, nö, ja, das hat sie aufgegessen. Also so eine Packung. Aber da habe ich drauf geschaut, weil ich nicht sicher war, welche der verschiedenen im Angebot befindlichen Käsefondue-Tüten, die es da gab beim Edeka. Da haben sie recht viel Auswahl. Ich glaube, es waren 5 verschiedene Sorten, die ich hätte kaufen können. Auf der einen stand drauf, ohne Alkohol, die ist war direkt raus und die kommt gar nicht in Frage. Aber dann waren dann halt noch 4 andere. Und da schaut man dann halt so drauf, was da so drin ist. Und dachte ich mir so, schauen wir doch mal, wo der coolste Käse drin ist irgendwie. Weil darauf kommt es ja im Endeffekt an. Und da steht dann immer nur Schweizer Käse und dann in Klammern eine Prozentzahl und die variierte zwischen 50% und 55% bei diesen 4 Packungen. Der Rest ist irgendwie, weiß nicht, Kartoffelstärke, Maisstärke ja, und anderer so. Käse. Nee, keine anderen Käse mehr. Ist einfach nur dann so Restzutaten. Weißwein natürlich noch. Stärke, ja, Produkte.
Kartoffelstärke, das wahrscheinlich, damit es schmierig wird und so, gell?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Wobei, habt ihr das mal selber gemacht? So richtig aus also, oder generell sind der Käsefondue-Fans so?
Ja,
wir gucken.
Okay. Also wir essen es regelmäßig. Wir haben ja auch Schweizer familiären Bezug.
Und zum Teil die jetzt auch hier zuhören, also müssen wir jetzt vorsichtig sein, was wir jetzt behaupten.
Zum Teil lassen wir uns das ja auch von denen mitbringen. Und da, also wenn du in der Schweiz Käsefondue kaufst, dann kaufst du ja häufig eben nicht so eine Schmiere, sondern im Endeffekt so eine so verschiedene geriebene Käsen, also Käse, also genau, so eine Käsemischung, die dann genau, aus 100% so Käse auch, ja, besteht. Und da gießt du dann halt noch irgendwie Weißwein und Kirschwasser und weiß der Teufel was dazu. Das ist natürlich und ein bisschen.
Du reibst das Réchaud vorher mit Knoblauch aus.
Ja, genau. Nee, nicht das Réchaud, das Caquelon. Das Réchaud ist das, wo
du. Ja, stimmt, das Réchaud ist das, wo es draufsteht. Du hast recht, ja, du hast recht.
Hat mir auch mal ein Schweizer beigebracht.
Ja, wusste ich tatsächlich, habe ich jetzt einfach falsch aus Erinnerung. Das ist
ein geiles gebracht. Wort auch, Caquelon.
Ja, schreibt sich aber so Schackelon-mäßig, ne? Also ich
klar.
Ich auch. Ja.
Und genau, und deswegen, wir haben da schon Erfahrung mit, das so zu machen. Wir machen es meistens, wenn wir es hier in Deutschland machen, kaufen wir so, wie du es geschildert hast, so eine Fertigmischung und pimpen die dann aber noch mit Käsen auf. Also was ich zum Beispiel immer reinmache, ist ein gutes Stück Harzer Roller, also so ein meistens so eine halbe Packung Harzer Roller, weil das halt ja auch so einen schönen garstigen Geschmack gibt.
Da ist es wieder das Wort.
Genau, da ist es wieder. Und auch noch, also manchmal dann auch noch so ein, vielleicht so ein bisschen dunkleren, orangefarbeneren Käse, dann sieht es halt schön aus, gell? Gruyère machen wir meistens noch rein. Und
Gruyère muss da rein.
Genau, muss ja eh rein und das ist auch nicht verkehrt, den Prozentsatz des Gruyères ein bisschen zu erhöhen.
Ins Absurde zu steigern, ja.
Gruyère und dann natürlich noch mehr Kirschwasser, ist ja klar, weil damit es halt besser gleitet und flutscht und damit es die Kinder auch mögen.
Und auf jeden Fall einen guten Weißwein. Ich mache da meistens irgendeinen trockenen Riesling rein, aber vielleicht gibt es da auch noch bessere Varianten, die mir mal jemand empfehlen kann. Dazu bitte gerne auf sneakpot.de in die Kommentare zur 761. Aber also wenn ich das so mache, dass ich noch Käse, also dass ich extra Käse kaufen gehe für diesen Zweck, dann fange ich aber meistens auch nicht mit der Mischung an. Also dann mache ich es richtig sozusagen. Dann kaufe ich irgendwie 5, 6 Stücken Käse, die ich mir irgendwie, oder manchmal auch nur 3, die ich
Und reibe die dann
und mache das dann so selber, wie man das so machen würde. Also große Reibe und
ja, das machen wir nur, wenn die Schweizer da sind oder wenn wir bei den Schweizern sind, aber wir machen meistens so eine Mischung aus
das ist auch, und wenn ich und ehrlich bin, ist das so 1 von 10 oder 1 von 15 oder so, wo das passiert. Aber die Mischung mache ich eigentlich selten. Also, dass ich jetzt irgendwie anfange, das aufzupimpen, weil ich mir, wenn ich dann schon guten Käse kaufe, dann kann ich auch gleich ganz richtig machen. Also, da gibt's nur entweder oder irgendwie bei uns.
Nein, jetzt bei uns nicht so. Aber wir essen schon häufig Käsefondue. Also, das ist jetzt nicht was nur an Feiertagen gegessen wird, sondern das ist so, dass meine Frau sagt so, oh, sie hat Lust auf Käsefondue, lass uns das machen.
Ja, und genau, das gibt's bei uns
also,
auch.
Also, ich will nicht lügen, aber.
Aber ihr, was tut
also,
ihr da?
Also alle 2 Monate oder so? Ich tunke in der Regel, Graubrot und Weißbrot und getrocknete Pflaumen rein. Und getrocknete Pflaumen mache ich
in
aber
Käse
auch nur,
seid ihr noch bei Käse oder
natürlich. Ja, immer noch bei Käse. Es wird gerade furchtbar, was ihr hier erzählt. Aber mach ruhig weiter.
Wird gerade garstig. Nur wenn ich 2 Gabeln habe, weil nämlich die getrocknete Pflaume, die mache ich länger rein. Die hänge ich dann ein paar Minuten rein, damit die so ein bisschen warm wird. Und währenddessen will ich natürlich Brot weiter reintunken. Meine Frau tunkt auch so Sachen rein wie hier, Glass Onion und
Pupszwiebeln. Ja, nennen wir doch den richtigen Namen.
Und genau, Pupszwiebeln, richtig. Oder auch, ich habe sie kurz angefasst und meine Finger stinken tagelang Zwiebel. oder auch saure Gürkchen.
Grauenvoll,
ja, finde ich auch.
Da gehört nur Brot rein bei uns. Nur Brot, nichts anderes.
Ja, das ist alles. Da und jeder Scheiß reingetunkt.
Nein, ist ekelhaft. Furchtbar.
Die Zunge zum Beispiel auch, ja? Du hast dich ja geweigert, die Zunge zu essen, die Rinderzunge, die ich hatte.
Dieses Stück, was du es umgedreht hast, wo man die Oberseite das war furchtbar.
Dieses raue, gell? Ja, das ist furchtbar. Gebe ich dir recht, das sieht nicht schön aus. Aber es schmeckt gut. Sehr zart. Aber das würde ich natürlich nicht ins Käsefondue tunken, obwohl die Idee ist nicht schlecht. Das gehört nicht ins Käsefondue.
Ja, wir hatten mal Freunde, ehemaligen Arbeitskollegen zu Gast, die dann auch irgendwie Zeug mitgebracht haben, was sie da alles reintunken wollten. Und ich tue ihnen jetzt wahrscheinlich Unrecht, wenn ich sage, dass es irgendwie Selleriestücken waren oder sowas, aber es war in die Richtung absurd. Wo ich dann auch dachte, was packt ihr jetzt da noch aus der, was ist in diesem Glas, was wollt ihr damit? Ja, das ist zum Eindippen. So, wait a minute, what?
Das war nicht mal so. Mein Käse.
Ne, vor allem echt eine saure Gurke in Käse, warum? Wie viel saure Gurken habe ich schon mit Käse überbacken, gell? Also, wann macht man das?
Ja, genau. Nee, also für mich ist das Konzept...
Ich weiß, dass es ein Eigentor ist, weil die Pflaume, die überbackt man normalerweise auch nicht mit Käse, aber ich finde das toll.
Ja, aber Pflaume geht auch so in die Richtung, also im weitesten Sinne wie...
Ja, mit Speckmantel und so, gell? Und
Pflaume
so.
Im Speckmantel, ja, beziehungsweise ja, auch die Feige und gut, die Birne ist ein bisschen weiter weg, aber das ist schon vom Gefühl her so ein Obst, was so ein bisschen, vielleicht ein bisschen trockener ist, dann da eintauche ich.
Aber der Käse haftet auch an diesen klitschigen Scheißdinger nicht besonders gut. Also, ich sehe da nicht so viel Grund.
Ins Fondue, also nicht ins Fondue, ins Raclette.
Das beste Baguette, was der beste französische Bäcker in der Stadt hergibt, das wird genommen und nichts anderes. Punkt.
Auch kein Graubrot?
Nee, da bin ich komplett.
Das machen wir so halb.
Ja, erstmal schönes, super knackiges Weißbrot. Also französisches Baguette am besten.
Käsefondue habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
Oh, ich habe gerade gesagt, wir essen es so ungefähr alle 2 Monate.
Also, echt?
Oh, wir sogar häufiger, würde ich sagen. Einmal im Monat könnte so im Schnitt hinkommen. Also so 10, oder sagen wir mal so 10 im Jahr, würde ich schätzen.
Ja,
das kommt
so
wahrscheinlich so hin.
Ja. Das, was bei uns am nächsten dran kommt, ist dieser Ofenkäse.
Den essen wir viel selten. Essen wir hin und wieder, aber wahrscheinlich 2-mal im Jahr oder so. Wenn so, keine Ahnung, wenn aus irgendwelchen Gründen wir keine Zeit hatten für Dings, für
Den findet meine Käse Frau obszön, den glaube ich, seit ich mit ihr zusammen wurde, gab sie nicht mehr. Das ist so ein Ding, da erinnere ich mich dran aus meiner Single-Lebenszeit. Aber seitdem ist
ja,
der verboten.
Ist halt, da ist halt kein Alkohol drin. Das ist halt Fehler im System.
Die kommen ja noch nachgießen.
Käsefondue ohne Alkohol, was soll das?
Das stimmt, aber das kann man ja nachpimpen. Also jetzt nicht im Ofen in diesen Käse rein, da wirst du dich schwer tun, den dann noch reinzumischen, bevor du das in den Ofen schiebst.
Du kannst ja immer in den Mund gießen, bevor du deinen Käse rein oder danach.
Genau, das kriegst du dann noch irgendwie. Gute Idee. Dass der Alkohol im Magen ankommt, das wird sich noch mal lassen.
Das mache ich aber sowieso bei Käsefondue, dass ich da ich glaube Kirschwasser kommt da rein, oder? Ja.
Genau.
Dass ich das
geht aber auch mit Himbeergeist, habe ich auch schon probiert.
Ja, stimmt, habe ich auch, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mache Himbeergeist rein, wenn das Kirschwasser leer ist. Mhm. Aber ich glaube, eigentlich gehört Kirschwasser rein. Und dann trinke ich parallel noch zusätzliches Kirschwasser,
Ich muss nochmal kurz.
Damit es unterm Strich genug Kirschwasser ist. Was ist denn hier los? Kein Problem.
Das Gute ist, dass es seine Kinder waren jetzt, weil ich habe dasselbe Geräusch gerade gehört, nämlich gefragt, war das im Kopfhörer oder draußen? Ich hatte kurz Angst, dass jetzt hier gleich die Eskalation startet.
Sind deine Kinder denn wieder gesund?
Ach, far from it. Also die Große, ja, die ist gesund, die war ja auch gesund, aber der Kleine, da läuft schon noch der grüne Rotz aus der Nase.
Oh, schön.
Vor allem, weil er ist ja nicht so kapiert mit dem Naseputzen. Kommt er dann immer angelaufen, dann zieht er sich die total grünen, gelbe Rotznase am Ärmel lang, verteilt das so auf der Oberseite seines Pullovers und dann kommt er an und stellt sich vor ein, habe ich Schnupfen, Papa? Und dann so mit dem Finger Richtung Taschentuch zeigend und du denkst dir, ja, das ist jetzt eigentlich zu spät, weil jetzt ist da nichts mehr, was ich wegwischen könnte, das hast du alles am Arm. Aber ja, immerhin sagt er Bescheid, aber halt 30 Sekunden zu spät, bevor er die Sache mit dem Ärmel gemacht hat. Oder nachdem er die Sache mit dem Ärmel gemacht hat. Aber das kriegen wir auch.
Ich glaube, es waren die Kinder von der Claudia. Ah, vielleicht will ich auch unrecht. Also irgendwelche Kinder in meiner Umgebung, die kamen immer so ganz plakativ in jeder Umgebung, haben sowas gesagt wie, Papa, Rotze! Was so viel gehießen hat, so Papa muss jetzt mit dem Taschentuch bereitstehen, weil Rotze kommt. Aber es war ja immer sehr schön, so völlig aus dem Kontext. Papa, Rotze!
Mein Kleiner ist ja eher so, dass er, also jetzt in letzter Zeit geht's einigermaßen, weil er jetzt irgendwie in diesem Winter schon die mit Sicherheit 5. oder 6. Erkältung hat, die ihn quält. Jetzt hat er sich so langsam dran gewöhnt, aber am Anfang, so vor 2 Monaten oder so, war das dann regelmäßig so, dass ihn das so entsetzt hat, wenn ihm so Schnupfen aus der Nase läuft, der dann schon so die Oberlippe erreicht, dass er dann so einen spitzen Schrei ausgestoßen hat. wie so ein Schreien, Kreischen, als wo du denken würdest, ihm sitzt eine riesige schwarze Spinne auf der Hand oder so in der Richtung, so vom Geräusch her, was er da von sich gibt. Und dann guckst du und denkst dir, oh mein Gott, was hat er? Und dann, er hat Schnupfen aus der Nase und das schockiert ihn gerade so sehr, dass er wie eingefroren. Da hat er es dann auch nicht am Ärmel abgerieben. Er ist ja dann wie so ein Freeze und hat nur noch diesen Schrei von sich gegeben und hat dann darauf gehofft, dass irgendeiner von den Erwachsenen mit einem Taschentuch in der Hand angesprungen kommt, um ihn zu retten und von dem Rotz zu erlösen. Mittlerweile kommt er jetzt angelaufen, aber dafür macht er die Ärmelsache. Also ich weiß nicht, was besser ist. Im Moment wird jetzt nicht mehr gebrüllt. Das ist, irgendwie hat das beides sein Für und Wider. Muss halt öfter mal den Pulli wechseln, als dass es vielleicht sonst tun würdest.
Ja, ist auch nicht so schlimm.
Nee, Waschmaschine läuft ja bei Leuten mit zwei Kindern eh einfach immer. Also so ein Dauerangerät.
Immer, wenn die Sonne scheint.
Ja, bei dir, bei mir läuft die einfach immer. Immer, wenn es nicht dunkel ist draußen. Weil die Nachbarn das vielleicht nicht gut finden.
Ach so.
Wobei tatsächlich als vorhin, als wir jetzt angefangen, also wir fangen ja immer um 21 Uhr hier an aufzunehmen, als ich hier rein bin, lief sie noch. Also keine Ahnung, sie wird dann jetzt wahrscheinlich fertig sein, aber so bis in diese Abendstunden hinein ist sie dann schon beschäftigt.
Ah. Nee, ich versuche immer PV-Anlagen gestützt zu waschen. Zu waschen und zu spülen.
Ja.
Deswegen, wenn die Sonne scheint und ich Homeoffice habe, dann weiß meine Frau, was sie abends zu tun hat. Wäsche zusammenlegen.
Hast du das dann ihre Aufgabe?
Ja, das ist ihre Aufgabe. Ich wasche und sie legt sie zusammen.
Hast du dir den einfachen Teil ausgesucht?
Ja gut, ich muss jetzt einen Teil auch aufhängen, gell? Also ich haue ja nicht alles in Trockner. Nur das, was es verträgt halt. Und ein Teil muss ja aufhängen. Und ja. Aber ja, natürlich, ich hätte auch keinen Bock auf zusammenlegen. Obwohl zum Teil, also meine eigenen Sachen lege ich zum Teil zusammen. Weil ich verhindern will, dass ich abends ins Bett gehen will und dann nicht ins Bett gehen kann, weil sie mir ihre Sachen, nee, meine Sachen zusammengelegt in mein Bett gelegt hat, damit ich sie in meinen Schrank räume, weil ich da Vorstellungen habe, wie ich das reinzuräumen habe. Deswegen weigert sie sich, meine Sachen in den Schrank zu räumen. Und da ich nicht, wenn ich abends müde ins Bett gehe, dann noch irgendwie 20 Socken und 10 T-Shirts wegräumen will, muss, lege ich sie selbst zusammen. In der Regel.
Gut.
Oder die Arbeitsteilung. Ja. Was haben wir jetzt noch für ein Thema? Jetzt müsste der Stefan mal auf den Knopf drücken, ne?
Ja, der Stefan müsste auf den Knopf drücken, also müssen wir das noch irgendwie verplaudern. Aber ich könnte einfach noch ein paar Computerspiele empfehlen.
Ja, mach das. Ach, stimmt.
Aber die Kapitelmarke, die jetzt hier hin müsste, weiß ich nicht. Muss irgendwie anders auftauchen oder das hat jetzt halt keine. Ja. Ich kann ja mal eine machen, mal gucken, ob ich ihm später sagen kann, wo die hingehört. Also, meiner einer hat ja dieses fantastische Cloud-Gaming-Zeugs. Was auch gerade heute, glaube ich, kam die News raus, dass die Firma Nvidia diesen Tarif, den ich damals gebucht habe, mit der RTX 3080 äquivalenten Grafikleistungsstufe in meinem Cloud-Gaming-Dienst wurde jetzt erhöht. Also mir wurde quasi so für den gleichen Preis ganz automatisch unterm Arsch weg meine Cloud-Gaming-Grafikkarten-Power auf die nächste Generation erhöht, was natürlich auch einer der Vorteile ist, ne, bei diesen
Du musst halt nicht eine neue Karte kaufen.
Ich muss halt nicht eine neue Karte kaufen.
Stefan, hast du gedrückt?
Ich hab gedrückt, ja, und ich habe ein Kind dabei. Also kann sein, dass ich gleich wieder weg bin.
Alles gut.
Genau, also die Grafikkarte ist da jetzt so, ich weiß nicht, wie viel man jetzt da hätte ausgeben müssen. Ich habe ja damals gesagt, man hätte so 1500 Euro investieren müssen, um so eine Grafikkarte zu kaufen, wie da in diesem Spiel das System drin ist. Die sind natürlich mittlerweile billiger. Die neue jetzt, diese 4080er, wenn du sie kaufen würdest, dann wieder so 1600, 1700 Euro ungefähr.
Aber die hast du doch in der Zeit, wo du jetzt gespielt hast, noch gar nicht ausgegeben, oder?
Richtig, na gut, theoretisch, wenn du das als Rechner gekauft hättest und würdest jetzt sagen, na, dann verticke ich die alte jetzt sofort, dann würdest du da natürlich nochmal ein paar hundert Euro rauskriegen, aber so ein Aufrüsten, also ich glaube, jemand, der dasselbe mit einem echten Gaming-PC machen würde, ist auf jeden Fall mehr als das los, was ich jetzt ausgegeben habe. Ich glaube, ich stehe aktuell bei 200 oder 300 ausgegebenen Euros. Also noch weit, weit weg davon, was ein Gaming-PC mit dieser Leistung auch nur annähernd kosten würde. Genau, und da habe ich natürlich gedacht, ich habe jetzt viel Cyberpunk gespielt, aber jetzt muss ich mal was anderes spielen.
Allerdings musst du es natürlich vergleichen mit nicht einem Gaming-PC, der das leisten würde, sondern ein Gaming-PC, den du dir hättest, irgendwie geleistet hättest, also der, wo es halt in Frage gekommen wäre, dass du ihn dir kaufst.
Richtig, und der natürlich niemals diese Grafik-Performance bieten würde, ne?
Weil, genau, ja, genau, klar.
Könnte diese Spiele einfach nicht auf 4K stellen, so wie ich das
aber
kann.
Aber es klingt nach einem guten Deal, also muss ich sagen, ja.
Ja, der Nachteil ist so ein bisschen, du bist nicht sehr frei in der Wahl der Spiele, die du spielst, weil natürlich die Spiele immer von GeForce Now unterstützt werden müssen. Und es sind halt nicht alle. Und es ist mir durchaus jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich denke so, ach, warum ist denn dieses Spiel nicht da? Und das hätte ich doch jetzt aber gerne. Prominentestes Beispiel, Red Dead Redemption 2, ist halt nicht bei GeForce Now. Genau, und dem traue ich auch noch so ein bisschen nach. Das war eine ganze Zeit lang bei Stadia. Stadia ist ja jetzt von Google gewesen und das ist jetzt zugemacht worden vor ein paar Wochen. Und es ist jetzt bei zwei anderen Anbietern, glaube ich, so etwas kleineren Anbietern. Vielleicht kommt da nochmal Bewegung in diese Sache. Wenn Stadia jetzt weg ist, vielleicht gibt Rockstar dann da so seine hartherzige Haltung auf und es kommt vielleicht zu mehr von diesen Streaming-Cloud-Anbietern. Naja gut, es ist genug da, was ich spielen kann. Ich habe mich jetzt mal in das Star Wars-Universum geschmissen. Da kommt jetzt irgendwann in ein, zwei Monaten Star Wars Fallen Order 2. Und diese Geschichten, die da erzählt werden, die sind Kanon. Also die gehören zum großen Ganzen der großen Star Wars-Welt. Und insofern sind die vielleicht für Fans des Universums dann auch erlebenswert. Man kann sie natürlich theoretisch auch irgendwo nachlesen oder sich ein Let's Play angucken, wenn man das einfach sich drauf schaffen möchte, was da passiert ist. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, das zu spielen. Also Fallen Order.
Wo ist das verortet ungefähr zeitlich?
Fallen Order spielt in der Zeit, wo auch diese Obi-Wan-Serie ungefähr zu verorten ist, also nach Order 66, wo der Imperator ja gesagt hat, dass die Klontruppen alle Jedis umbringen und dann diese Inquisitoren in der Gegend umherlaufen, die die letzten Jedis noch versuchen zu finden und auszumerzen im Auftrag von Vader.
Wo auch Dings spielt.
Obi-Wan.
Was?
Diese Obi-Wan-Serie.
Obi-Wan, genau. Mhm.
Ja. Ja, so in dieser Zeit spielt Fallen Order und man spielt einen Jedi, Cal Kestis heißt er, und der ist untergetaucht, so ähnlich wie das Obi-Wan am Anfang der Serie, war er ja irgendwie, hat er ja irgendwie so lustige Wüstenwale aufgeschnitten und filetiert. Hier ist es jetzt anders. Cal Kestis arbeitet in so einem Raumfahrzeugsverschrottungsplaneten und dann passiert was ihn dazu zwingt, die Macht einzusetzen, um einen guten Freund zu retten, der sonst gestorben wäre bei Unfall. Und das bleibt leider nicht unbemerkt, dieser Einsatz der Macht. Und sofort tauchen dann dort diese Inquisitoren-Heinis auf. Oder in dem Fall eine der Sisters, ich weiß die Nummer gerade nicht, die Second Sister, glaube ich, ist es. Taucht da auf und er kann gerade noch so entkommen und muss sich dann wieder seiner Machtfähigkeiten bedienen und einen Haufen Leuten in weißen Plastikuniformen wegschnetzeln und eben vor dieser Second Sister abhauen und danach ist es dann so eine Geschichte, die ihn halt über viele, viele Planeten bringt und die Frage aufwirft, ob man beim Wiederaufbau des Jedi-Ordens mit irgendwie von Hilfe sein kann. Das Ganze so als Rails-Shooter mit viel Quicktime-Events, also du läufst so im Grunde lange Schlauchlevels lang, die immer recht klar machen, wo du hin musst. Manchmal wird es so ein bisschen open-worldiger, das ist dann meistens, wenn keine Gegner da sind, dann ist es so ein bisschen freier, dass du mal auf dem Planeten auch irgendwie hin und her laufen kannst, aber wenn man genau darauf achtet, ist es trotzdem ziemlich railsig, weil oft sind dann irgendwo so, also in dem zweiten Planeten zum Beispiel sind es so Ziplines, wo du so runterrutschen kannst auf eine andere Ebene und dann kommst du halt erstmal nicht mehr zurück, weil die halt runter geht und dann kannst du halt nicht raufrutschen. Und dann ist irgendwie klar, sobald du das gemacht hast, ist der obere Part dann auch erledigt und du bist jetzt in dem unteren. Und insofern ist es dann doch wieder wie ein Schlauchlevel, auch wenn es sich so ein bisschen open-worldiger anfühlt. Macht aber Laune, also vor allen Dingen, weil du sehr viel Lichtschwert als Waffe einsetzt und dann auch eben mit dem Lichtschwert viel viel Spaß haben kannst. Also ist, ich habe es mit Controller gespielt, ist am Anfang sehr viel Button-Mashing, wenn man erstmal so versucht mit den ganzen Parierknöpfen und so klarzukommen und zu verstehen, wie man da so kämpft. Macht aber Laune,
weil auch als funktioniert es auch als Buttonmasher, also oder bist du dann sofort tot?
Nee, man sollte irgendwann dieses Buttonmashing dann wieder ablegen oder den Schwierigkeitsgrad runterstellen, wenn man so spielen will. Man muss schon irgendwie schauen, dass man so ein bisschen das Timing hinkriegt. Also wenn die auf einen schießen, dann gibt's halt so ein gewisses Timing, wann du den Knopf drückst und dann schlägt er ja auch was ja das immer das Geile ist, wenn dich die Sturmtruppen angreifen mit ihren Blastern, dass du dann mit dem Lichtschwert den Schuss quasi zurück reflektieren kannst. Also du kannst ja dann so mit dem Lichtschwert diesen Laserbolzen zurückschlagen.
Das ist ein ganz alter Move schon, ja. Mhm.
Genau, ein ganz alter Move, aber macht halt Laune, das selber zu machen. Das macht halt unheimlich viel Freude. Und dann eben die Lichtschwertkämpfe gegen 3-4 Leute gleichzeitig, die um dich rumstehen und mit so Finishing Moves und so, es macht Laune. Also Lichtschwertkampf war immer geil, ja. Habe ich bei Dark Forces damals schon geliebt und hier oder bei den anderen Jedi Academy oder wie der ganze Käse da in den 90ern hieß, ich weiß die Namen nicht mehr.
Jedi Knight.
Hat mir wieder viel Freude gemacht und ich bin jetzt noch nicht ganz durch. Bin da irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Muss da noch ein paar Stunden investieren und wie gesagt, im März, bin jetzt nicht hundertprozentig über das Erscheinungsdatum, habe ich jetzt nicht nochmal recherchiert, kommt dann Fallen Order 2 und da ist die Welt wohl schon so ein bisschen im Hype, weil auch das dann natürlich wieder eine Kanon-Star Wars-Geschichte ist, die da erzählt wird und die will man dann ja erleben und deshalb dachte ich mir, fange ich jetzt mal damit an. Parallel habe ich mir aber auch noch Battlefront 2
ganz
gekauft.
Ganz kurz.
Ja.
Aber so ein Schlauch, ist das nicht unfassbar lang? Also ich habe irgendwie ein, zwei Mal Schlauchspiele gespielt. Also ich würde gerne diese Geschichte schon irgendwie sehen wollen. Es interessiert mich, aber ich finde Schlauchlevel unfassbar langweilig. Also ich halte es keine 3 Minuten aus, wenn ich nicht die Freiheit habe, auch irgendwo anders hinzugehen. Also außer vielleicht ich spiele Mario und selbst da finde ich es langweilig.
Ja. Also grundsätzlich würde ich da erstmal sagen, bin ich bei dir, aber in dem Spiel hat es mich dann irgendwie doch nicht genervt und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil okay. es hat halt so ein Pacing, ja. Es geht halt immer weiter, also ganz zum Beispiel am Anfang gleich das erste Level, ja, bevor dieser Unfall passiert. Da bist du noch auf diesem Planeten, wo du da diese Verschrottungsarbeiten machst. Und dann ist es halt so, um dich so ein bisschen einzugewöhnen, heißt es halt am Anfang, ja, wir müssen jetzt da oben irgendwie dieses Ding aushaken und es ist ein bisschen gefährlich und wer meldet sich hier und dann meldest du dich halt und dein Kumpel, um den es dann geht bei dem Unfall. Und dann musst du halt da hochkommen und dann läufst du halt erstmal und dadurch, dass das so eine Schlauchigkeit hat, musst du auch gar nicht versuchen, dich erstmal zu orientieren und das ganze Ding stundenlang zu untersuchen, um zu kapieren, wo du hin musst oder irgendeine Minimap folgen oder so, sondern du läufst los und am Anfang läuft der andere Typ noch vor. Relativ schnell werdet ihr dann aber irgendwie getrennt und du bist alleine und der ruft dir dann noch zu, irgendwie wir treffen uns da und dann rennst du halt weiter und musst halt alleine gucken, wo du lang musst. Aber irgendwie du springst über irgendeinen Abgrund drüber und dann geht der Weg halt nur da lang. Ja, dann läufst du halt da lang. Du kannst immer mal rechts und links gucken und du kannst auch mal irgendwo runterhüpfen und wieder raufklettern, aber am Ende merkst du schon, ja, unten geht's nicht weiter, dann ist es wahrscheinlich der Weg da, den ich eigentlich schon gesehen habe, aber ich habe halt nochmal links unten geguckt. Und dann läufst du den halt immer weiter und relativ schnell kommst du an den nächsten Quicktime-Event, wo du irgendwo aus dem Fenster guckst und in großer Staunhaftigkeit die Sachen, die da oben über dir rumfliegen, anguckst, wo dann irgendwie nochmal 3 Worte gesprochen werden und dann geht's weiter. Und dann ist halt klar, naja, ich muss da jetzt da unten runter und dann da hinten weiter. Und es gibt immer genug zu gucken und es passiert auch zwischendurch durch diese Quicktime-Events immer wieder genug Story, der man folgen kann und soll und muss. Und dann kommen natürlich Gegner irgendwann. Ich habe es nicht vermisst, diese Open-Worldigkeit, weil es mehr so wie so ein Film ist, wo du dann immer die Kämpfe kämpfst und dann irgendwo weiterrennst und ja.
Ja, für mich hat es halt so dieses Gefühl, ich kriege einen Film gezeigt und muss dann an der richtigen Stelle aufpassen, damit ich irgendwie A drücke. Und
ja, nee, so ist es nicht.
Dann können das doch auch selber machen. Also dann drück halt A für mich.
Also,
und
ja, nee, aber das Springe über den Abgrund und das Rennen und Kämpfen und so, das machst du schon alles selber. Also
ja, aber trotzdem ist es halt so, da läuft jemand irgendwo hin und ich muss halt im richtigen Moment springen drücken. Aber eigentlich könnt ihr mir auch den Film zeigen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu streng und habe zu wenig Lust auf sowas. Kann schon gut sein. Aber ich bin froh, dass du es besprochen hast und mir gesagt hast, dass das nichts für mich ist. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ne. Also die Also es fühlt sich schon an wie ein Spiel, was du spielst. Ja? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich gucke einen Film und dann muss ich am richtigen Moment A drücken. Das nicht, sondern du hast den Controller in der Hand und es hängt schon davon ab, ob du skilled genug bist, erstens die Leute zu bekämpfen und nicht zu sterben und zweitens an den richtigen Stellen über den Abgrund zu springen, an der drüben, an der anderen Seite, dich da an dieses Seil zu hängen, dann rüber zu schwingen über den Abgrund, drüben in dieses Gitter reinzuspringen und nicht daneben und dann hochzuklettern und rüber zu hangeln und dann oben raus und Lichtschwert ziehen, den nächsten Typen ummetzeln und so weiter. Und dann bist du so 4, 5 Minuten, 3 Minuten, ich kann es nicht so richtig in Zeit fassen, beschäftigt irgendwie, um dich da das nächste Stück durchs Level zu kämpfen, bis dann wieder irgendwie die Stelle kommt, wo der TIE Fighter auftaucht, da läuft die Geschichte dann kurz mal automatisch, dafür dann aber auch mit Kameraperspektiven und Explosionen und einfach sehr cineastischen Sequenzen, die dann auch Kameraperspektiven einnehmen, wo dann auch nicht mehr klar wäre, wie du das steuern sollst, weil du jetzt auch nicht mehr weißt, in welcher Perspektive in aus dieser Richtung guckend, wie würde denn mein Controller jetzt überhaupt wirken, ja?
Ja, klar.
Oder es passieren einfach Bewegungen, die Figur normalerweise gar nicht kann, wo es dann halt sehr filmisch wird. Bis dieser Zwischensequenz dann, wo dann auch Unterhaltung und sowas stattfinden oder sich Leute irgendwas zubrüllen und durch offene, rasende Züge oder was weiß ich, was da alles passiert. Und dann irgendwann landet die Figur dann wieder irgendwo auf so einer Plateau oder auf einem Weg oder auf dem Dach von einem rennfahrenden Zug oder irgendwas. Und dann ist halt wieder klar so, okay, jetzt bist du wieder dran, dein Head-Up-Display da kommt wieder und dann läufst halt weiter und machst das nächste, was du da halt machen kannst, bis dann irgendwann 5 Minuten später die nächste Zwischensequenz kommt. Und das ist so flüssig gemischt, dass es sich enorm cineastisch, enorm filmisch anfühlt und halt nicht zulässt, dass du eine andere Geschichte erlebst, als die das Spielen erleben, sodass das am Ende in den Kanon passt. Weil genau das passiert ist, was in der großen ganzen Welt korrekt ist, dass es passiert, damit alle auf demselben Stand sind.
Ja, am Ende ist es halt eine Geschichte, die erzählt werden soll. Es ist halt kein Open-World-Spiel. Also
du schreibst halt die Geschichte nicht selber, weil
genau.
Selbst bei Open-World-Spielen ist auch klar, dass du das und das und das in der richtigen Reihenfolge machen musst. Aber irgendwie fühlt es sich nach mehr Freiheit an, als was du jetzt beschrieben hast. Und ob ich jetzt A drücke oder eine Kombination und am Schluss A, ist natürlich sehr übertrieben von mir jetzt und auch sehr spitzfindig, dass ich das so ablehnend formuliere. Aber ja, ich für mich kann sagen, nix für mich. Aber gut, dass du es für uns spielst und erzählst, dass es gut ist.
Genau, also ich bin parallel dann auch noch in Battlefront 2 reingefallen. Das war ein sehr, sehr umstrittenes Spiel, als es rausgekommen ist, weil es so diese Lootbox-Mechanik wohl sehr übertrieben hat. EA hat da viel auf die Fresse bekommen für das, was sie da mit dem Spiel gemacht haben.
Erklär mal.
Naja, das ist so.
Das ist auch auf dem Rechner, also hier mit deinem.
Ja, genau.
Ja.
Also ist auch AAA, großer Titel für Konsolen und PC. Genau, also als das Ding rausgekommen ist, ich glaube 2017 war das wohl, meine ich. War das halt so, du konntest halt Upgrades kaufen oder in langwierigen Sessions irgendwie frei spielen oder
ach, so eine Scheiße, ja. Okay.
Ja, und das ist dann nicht nur für Optik gewesen, sondern es gab dann so Microtransaktions-Payment-Scheiß und die genauen Details weiß ich nicht, ich hab's ja damals nicht gehabt, ich hab das ja nicht miterlebt, ich hab's nur so ein bisschen nachgelesen, drüber geflogen. Kann man sich sicherlich auch nochmal irgendwo in der Wikipedia oder wo, wenn es einen interessiert, die ganzen Fakten holen. EA ist dann da so ein bisschen irgendwann auch zurückgerudert oder DICE, weiß nicht genau, wer da jetzt schlussendlich schuldig war, Publisher oder Entwickler oder wie auch immer, wahrscheinlich irgendwie alle ein bisschen. Jedenfalls ist das System dann irgendwann mal in diesem Spiel stillgelegt worden und dann ist es wieder eingeführt worden, dann war es aber nur noch für sagen wir mal, für so optische Dinge, ja, also klar, wenn du nicht bezahlen willst, dann hast du halt die Standarduniform an und nicht irgendwie die schicke in Pink, sondern halt, ja, aber es gibt jetzt, Stand heute, kein Pay-to-Win in dem Sinne mehr, also du kaufst dich nicht mehr irgendwie besser als deine Konkurrenten und insofern hat sich der Tumult um dieses Spiel scheinbar gelegt und ist dann auch irgendwie in der Fanbase, so ich das gelesen habe, ich habe jetzt da nicht irgendwie, bin jetzt Mitglied in keinen Foren oder in irgendeiner Szene, um das jetzt wirklich beurteilen zu können, aber was ich so gelesen habe, heißt es, es hat sich mittlerweile beruhigt um dieses Spiel und es ist jetzt tatsächlich sehr beliebt bei den Fans, weil es halt dann doch ein sehr, sehr gut aussehender und was so Star Wars Detailverliebtheit angeht, sehr guter Shooter ist. Hat eine Singleplayer-Kampagne, die auch Kanon ist, spielt hier zu einer anderen Zeit, was aber auch sehr gut verwoben ist mit dem großen Ganzen, komme ich gleich zu den Details, hat aber auch einen sehr, sehr großen Multiplayer-Part, wo es einfach ein Shooter ist, wo du dir irgendeinen Rebel oder irgendeinen Stormtrooper nimmst und dann in so großen Schlachten auf Jakku oder im Todesstern oder auf Endor oder weiß ich nicht wo, in der Eiswüste oder ja, die ganzen Dinge, die man so kennt, da rennst du dann halt rum und man kann auch mit Fahrzeugen, also du kannst im AT-ST Rumlauf fahren oder mit so einem Landspeeder durch die Gegend eiern oder diese kleineren Panzer oder du kannst so einen komischen Droiden aus den ersten drei Teilen spielen.
Ich habe eine Frage. Ist Endor auch ein Planet oder ich dachte, das wäre nur der Name von dem Typen.
Heißt der so, mit E. Endor ist der Planet, okay. wo die Ewoks wohnen, wo der zweite Todesstern zerstört wurde. Dieser Waldmond, das ist ein Mond, glaube ich. Oder?
Oh, ja, diese schreckliche Verfolgungsjagd mit den Troopern, gell? Im Wald und so.
Ja, mit diesen Speederbikes durch die Bäume durch, klassisch. Genau.
Ah, okay.
Und es gibt dann aber auch Helden in dem Spiel und das ist ganz clever gemacht. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Multiplayer gespielt, das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich auch viel Falsches erzählen, wenn ich jetzt versuche, in die Details zu gehen, wie diese Mechanik funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, du musst so Punkte verdienen und mit den Punkten kannst du dir dann in dem laufenden Match, sagen wir mal, du fängst jetzt, so habe ich das verstanden, korrigiert mich in den Kommentaren oder ignoriert es einfach, wenn es jetzt nicht ganz 100% ist, aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel anfängt und dann stehen auf dem Battlefield irgendwie 70 Darth Vaders und versuchen sich gegenseitig den Kopf abzuhacken, sondern erstmal geht das los mit sehr vielen Rebels und irgendwelchen Leuten in weißen Plastikuniformen in irgendeiner Variation und die fangen dann an zu schießen und wenn man dann so gewisse Punkte verdient hat, dann kann man diese Punkte einsetzen, um sozusagen beim nächsten Respawn, wenn man mal wieder lebt, belebt werden muss, dann als ein anderer Charakter zu starten, dann kannst du für diese Punkte, die du dir verdient hast, dann mal gönnen, dass du einen Hero spielst und dann respawnst du halt danach als Kylo Ren oder so und rennst dann halt darum oder als Darth Vader oder wer auch immer, Han Solo, Boba Fett, wer du halt sein möchtest. Und im Standard.
Oder sammle ich mir über drei Abende Punkte, um dann einmal Vader zu sein?
Das kann ich dir nicht so genau beantworten. Ich habe so ein bisschen quasi den Multiplayer-Modus, aber gegen Computerspiele-Gegner gespielt, wo ich jetzt nicht gegen echte Menschen, sondern auf meinem eigenen Rechner oder auf meinem Cloud-Rechner besser gesagt, so ein bisschen gezockt habe und dort aber gegen AI-Bots, weil ich jetzt erstmal nicht mit meinem Rumgestümper und ausprobieren, ich muss erstmal sehen, wie das hier funktioniert, irgendwie anderen Leuten den Spielspaß verhageln wollte oder mich dauernd halt töten lassen wollte von Leuten, die sehr viel besser sind als ich. Und da konnte ich schon nach zweimal Respawn oder so, hatte ich irgendwie genug Punkte, um einmal Kylo Ren sein zu können, womit ich dann echt lange gelebt und sehr viele Kills gemacht habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das gegen echte Menschen habe ich diese Punkteinsatz-Dings noch nicht gemacht, habe ich nur kurz ausprobiert. Und dann, also insofern, da kann ich jetzt nicht mehr weiter in die Tiefe gehen, weil ich diese ganze Mechanik noch nicht so richtig verstehe. Aber das, was ich ausprobiert habe, hat auf jeden Fall schon mal sehr viel Freude gemacht. Und dann habe ich mich erstmal darauf verlegt, Kampagne zu spielen, weil ich eben diese Story auch mitbekommen wollte, die ja nun zum großen Ganzen dazugehört. Und dort erzählt es die Geschichte einer Spezialkommando-Soldatin des Imperiums namens Aiden Versio. Sie ist die Kommandeurin des Inferno-Squads. Und dieses Inferno-Squad ist von ihrem Vater, der ist Admiral, und auf persönlichen Befehl vom Imperator gegründet worden nach der Zerstörung des ersten Todessterns. Weil diese Sache mit diesen Plänen aus Rogue One, dass da irgendwie das Ding nicht nur so eine Schwachstelle hat, sondern dass diese Pläne auch noch in Feindeshand geraten, das darf nicht nochmal passieren. Und insofern brauchen wir eine Spezialeinheit, die sich spezifisch auf das Beseitigen von solchen Spionageergebnissen auf der anderen Seite spezialisiert oder sowas zu verhindern. Und das Ganze beginnt dann damit, dass sie wieder irgendwie diesen Hinterhalt, der gelegt wird, wenn die Rebellen versuchen, an dem Endor, an diesem Waldmond, den zweiten Todesstern anzugreifen, wo dann unten auf dem Boden, auf dem Mond, genau die Szene, was Christoph gerade gesagt hat, was ihn so nervt, wo dann dieser Schildgenerator ausgeschaltet werden soll, dass dort im Schatten des Mondes ein Hinterhalt lauert, in den diese gesamte Rebellenflotte reingezogen wird. Das ist im Film ja auch dann sehr prominent drin, dass Luke Skywalker das mit anschauen muss aus dem Fenster, wo der Imperator mit ihm ja noch ans Fenster geht und sagt, da schau, wie deine Freunde da hinten abgemetzelt werden und so. Diese Information über diesen Hinterhalt, die haben die Rebellen eigentlich gehabt, und die hatten sie in einem Druiden drin, den sie aber noch hätten entschlüsseln müssen, und deshalb lässt sich Aiden Versio dann absichtlich gefangen nehmen, um auf dieses Schiff zu kommen, wo das gerade passiert, und dann bricht sie aus dem Gefängnistrakt aus, oder beziehungsweise ich bin sie steuernd aus dem Gefängnistrakt ausgebrochen und habe mich durchgekämpft bis zu diesem Druiden, habe den dann vernichtet, damit die da nichts mehr entschlüsseln können, und habe mich dann ins Weltall rauskatapultieren lassen durch eine Luftschleuse und von meinem Schiff, was dann im richtigen Moment aus dem Hyperraum kommt und mich wieder aufsammelt und direkt wieder in den Hyperraum entschwindet. Massive Action-Szene. Ist so das erste Level im Grunde. Und dann eben eine Geschichte darum, wie Aiden Versio nach dem Tod des Imperators, der ja unmittelbar danach folgt, wenn der zweite Todesstern zerstört wird, stirbt ja der Imperator und Vader. Und dann folgt ja im Grunde dieses ja der letzte von den alten Filmen, dann folgt ja dieses 30-jährige Loch, bis wir jetzt mit Episode 7 dann wieder auf Jakku Rey kennengelernt haben. Und wenn man dazwischen eben nicht Rebels geguckt hat und, weiß ich nicht, 1000 Bücher und Comics und was auch immer gelesen hat, die diese Zeit dazwischen ein Stück weit gefüllt haben, aber wohl, soweit ich jetzt im Bilde bin, nicht komplett gefüllt haben. Da sind schon auch noch Löcher drin in diesen 30 Jahren. Aber zumindest mal bis zu diesem Battle of Jakku, wo dann die ganzen kaputten Sternzerstörer da auf Jakku, wo Rey wohnt, im Sand liegen und vor sich hin rosten. Die Frage, was ist dazwischen passiert? Und wie ist es zur Ersten Ordnung gekommen? Da gibt's ja viel Literatur, die wir so, wenn man nur Filme und Serien guckt, nicht auf dem Schirm haben. Oder vor allen Dingen, wenn man nicht diese Rebels und Clone Wars und den ganzen Käse guckt. Und dazwischen geht das jetzt rein und erzählt eine Geschichte, wie sie dann langsam vom Imperium abfällt und irgendwann zu den Rebellen. Ich will das jetzt auch nicht alles spoilern, aber es passiert einiges. Und man spielt das dann so. Und das ist erstmal grafisch wahnsinnig geil. Das sieht noch besser aus als Fallen Order, finde ich. Vielleicht sind die irgendwie ähnlich. Ist das neuer
als Fallen Order, oder ist es?
Ja, vielleicht 2 Jahre neuer oder so.
Okay, ja gut, aber das heißt ja nix.
Ja, also auch vor allen Dingen so die Gesichter, das ist so, selbst Cyberpunk, ja gut, bei Cyberpunk sehen die Menschen halt oft nicht so richtig schwer zu sagen, weil die immer so modifiziert sind. Und Aiden Versio ist ein Mensch, da sind natürlich auch Aliens drin, klar. Man trifft übrigens in dem Spiel auch, ich habe jetzt in einem Level auch schon Luke Skywalker spielen dürfen und im nächsten Level bin ich Lando Calrissian begegnet, also man trifft auch immer wieder so die großen Granden des Universums und darf sie teilweise auch selbst steuern. Da macht Lichtschwertkampf übrigens fast noch mehr Spaß in Battlefront 2 als in Fallen Order. Warum, weiß ich nicht so richtig, vielleicht komme ich auch nur besser damit zurecht, das kann ich jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Aber da hat mir Luke Skywalker zu spielen mit dem Lichtschwert schon sehr viel Freude gemacht. Und da die Schüsse zu parieren und so. Man muss nicht so viel Timing haben und dafür hat man das Gefühl, man ist schneller erfolgreich. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, genau, das ist auch so ein bisschen railsig. Also aber mehr Open World. Also du es ist schon immer irgendwie klar, wo man hin muss. Aber man kann man kann immer noch ein bisschen mehr rechts und links rumlaufen und du kannst dir damit auch richtig in den Fuß schießen. Also in manchen Maps ist es so klar, so da hinten geht der Weg lang und es wäre vielleicht ganz schlau, den auch lang zu gehen. Du könntest wahrscheinlich noch irgendwelche Collectibles einsammeln, die dir irgendwelche tollen Punkte für deinen im Hauptmenü für was habe ich denn alles eingesammelt Kiste bringen, die aber irgendwie auch Quatsch sind. Das also muss man nicht haben, außer man will irgendwie alle Sternchen oder so. Und manchmal ist es so, wenn ich jetzt da links laufe, da sind bestimmt noch irgendwie 10 Plastiksoldaten, die ich dann umschießen muss. Also vielleicht laufe ich auch lieber eigentlich da hinten, wo ich eh weiß, dass ich da lang soll, möglichst schnell lang. Und weil man kann auch sehr viel Stealth-mäßig vorgehen. Also man kann Leute von hinten so leise töten und dann einfach auch irgendwie 5-6 Gegner einfach komplett ignorieren. Vielleicht fällt einem das irgendwann später, wenn man dann doch nochmal Krach macht auf den Fuß, wenn die dann alle von hinten kommen. Aber manchmal ist es halt auch ganz geil, wenn du merkst, oh, da sind irgendwie 6 Leute in dem Raum. Vielleicht schleiche ich einfach hinten, wenn die gerade nicht gucken, einfach vorbei und das war's. Dann kann ich die komplett ignorieren. Ja, wenn ich dann 2 Räume weiter Krach mache, dann kommen die vielleicht nochmal irgendwann alle, dann bereue ich das wieder, aber geht. Du kannst da ganz blazing durchrennen, du kannst aber auch stealth-mäßig da durchrennen und irgendwie gibt's immer so Situationen, wo das eine und das andere mal besser ist. Und ja, also ich bin durch die Kampagne noch nicht durch, aber die spiele ich definitiv zu Ende, die macht mir sehr viel Freude.
Okay, klingt cool.
Und Fallen Order habe ich irgendwie für, in irgendeinem Sale, ich glaube für 5 oder 7 Euro bekommen. Also es war sehr billig. Also von 30 Euro runtergesetzt auf Größenordnung 5.
Ja.
Und für Battlefront 2 habe ich halt 40, glaube ich, bezahlt. Also war auch runtergesetzt, aber halt nicht so weit.
Okay.
Ja. Von daher. Also als Vorbereitung. Zum einen, weil ja normalerweise immer im Dezember irgendwie große Star Wars Filme ins Kino kommen oder wenigstens Serien. Die große Star Wars Serie hatten wir dieses Jahr schon ein bisschen früher im Jahr als Dezember. Früher war ja immer so vor Weihnachtszeit die große Star Wars Zeit. Jetzt habe ich Endor schon so weggesnackt gehabt, bevor es vor Weihnachtszeit wurde. Jetzt brauchte ich irgendwie anderen Star Wars Content und dann war es jetzt halt das.
Na dann.
Ich würde sagen, da mache ich einen Punkt dran und du haust mal auf den Knopf drauf.
Okay, dann mache ich das doch. Jazzwitz der Woche. Der Christoph hat sich in der Vorbesprechung schon kaputt gelacht, weil er so unfassbar lustige Jazzwitze gefunden habe.
Ja, mehrere. Ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll.
Du kannst auch ich alle glaub, ich erzählen.
Ich nehme den mit dem Saxophonisten.
Die endlich mal wieder ein Saxophonist.
Endlich mal wieder ein Saxophonist.
Und hat zwar, er kein Geld?
Was? Diesmal geht es nicht um Geld, nee. Was haben der Blinddarm und ein Jazz-Saxophonist gemeinsam?
Beides unnütz?
Irgendwas Unnützes,
sie können,
ja.
So, geht in die Richtung, ja. Sie können beide große Schmerzen verursachen. Man vermisst sie nicht, wenn man sie los ist. Und bei beiden kann niemand sagen, wozu sie eigentlich gut sind.
Sie haben ja gleich 3 Sachen gemeinsam.
Ja.
Diese armen Jazz-Saxophonisten.
Ja, nächste Woche ist dann wahrscheinlich ein Jazz-Klarinettist dran.
Ach, ja.
Habe ich neulich auf Instagram so einen Comedian gesehen, die irgendwie erzählt hat, dass sie Klarinette gelernt hat und dass das komplett sinnlos ist, dass man das zu lernen, da kann man für nichts im Alltag benutzen. funktioniert nicht mal besonders gut als Waffe. Sie hat einmal, hat sie die einsetzen müssen als, und jetzt weiß ich den Gag nicht mehr genau, ich sag mal, im Kampf gegen irgendwas, Tier oder Mensch, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, das war irgendwie auch pointiert formuliert, das kriege ich jetzt nicht mehr so perfekt hin. Und das wäre ja ganz schön zäh gewesen, also das hätte dann am Ende doch funktioniert, aber sie war noch nicht mal durch den 2. Song, da war der dann aus.
Ja. Ja,
genau. Ja, in diese Richtung gehen die ganzen Klarinettenwitze. Das ist so, ja. Ja, neues Jahr und jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder die alte Tradition der Jazzwitze ein bisschen aufleben lassen. Das ist ja, es ist danach gerufen worden und
ist das so?
Ja, ist so.
Aha.
Von ich glaube nur von Daniel, aber es macht ja nichts. Das reicht aus als Grund.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ah, haben wir das auch. Dann fehlt ja faktisch nur noch die letzte Kapitelmarke und jetzt ist natürlich die Frage, ob der Stefan durch die Kinder, hier wo wir auch schon ein zuckersüßes Foto in der Zwischenzeit geschickt bekommen haben, wieder jetzt das vielleicht hörbar als Schnarchen hörbare Kind.
Die schnarcht nicht. Die sitzt hier neben mir auf dem Arm und
atmet, hörbar.
Guckt.
Willst du mal Hallo sagen? Du pupst lieber.
Okay. Das ist auch gut.
Das ist eine Meinung zu dem Thema hier.
Ja, sag mal hallo.
Nein.
Okay. Dann nicht.
Ja, aber sie ist mit drauf.
Das ist sehr gut.
Ja, sie soll halt schlafen seit 3 Stunden.
Ja. Also die Frage wäre, hat es dich so abgelenkt, dass du keinen Film finden konntest, oder schlägst du uns jetzt was Tolles vor?
Ich schlage euch was vor. Ich fürchte aber, es ist nicht wirklich toll. Auf der IMDb hat es 5,6 Punkte.
Kommt Liam Neeson vor.
Die anderen beiden, die ich zur Auswahl hätte, haben 5,5. Deswegen nehme ich den.
Aha.
Wir gehen zu Amazon Prime.
Mhm.
Und schauen einen Zeitreisefilm. Meet Cute mit Kelly Coco, also Penny.
Meet Cute, okay.
Moment, Meet Cute, nie gehört.
Ich auch nicht.
Zeitreise oder Zeitschleife?
Nee, sie hat eine Zeitmaschine.
Gott, das klingt schrecklich. Ja, dann.
Mein täglich erstes Date? Okay.
Das klingt jetzt wiederum nach Zeitschleife.
Science Fiction, Komödien, Drama, Fantasy, Romantik.
Das wird super.
Ich habe ein bisschen Angst, aber.
Tja.
Das hat schon den auch. Nenn es Schicksal. Naja, schauen wir mal.
Oh ja, stimmt. Ha.
Und Weihnachtsgeschenk von Tiffany.
Ja, aber die haben beide deutlich mehr Punkte gekriegt.
Und Your Christmas or Mine. Also, das kann nur gut sein.
Gut, dann gehen wir enthusiastisch in den Film.
Mhm.
Und werden dann hart enttäuscht. okay, Meet Cute. Ich habe hier noch die Watchlist geklickt, damit ich euch nicht wieder in Mitte der Woche fragen muss, was war nochmal der Film?
Mitte der Woche wäre halt auch schon, ja.
Naja, Mitte der auch.
Mitte der Woche, wenn wir den Tag aufnehmen
wollen. Nächste Woche Mittwoch. Was wollen wir gucken? Wir haben gestern aufgenommen.
Nein, es ist diese virtuelle Woche zwischen zwei Aufnahmen. Die ist ja auch nicht konstant lang. Das ist halt.
Ja, das stimmt.
Die war jetzt immer sehr kurz, nur 3 Tage.
Siehst du?
Wird immer kürzer.
Eine variable Woche mit variablen Anfangs- und Wochentagen. Genau. Nee, manchmal schreiben wir das ja in unser Google Doc rein, aber meistens halt auch nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht hilft mir das dann später.
Mhm.
Genau. Wenn ich mich nicht täusche, war das Folge 761.
Richtig.
Und damit die erste im Jahr 2023. Dann würde ich sagen, begrüßen wir jetzt zum Abschluss nochmal alle neu in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Schreibt in die Kommentare, wenn es nicht so ist oder wenn es so war. Sneakpot.de ist wie immer eure Anlaufstelle, um alles zu kommentieren. Da gab es auch zur letzten Folge wieder einen schönen Kommentar.
Stimmt, mit besten Film des Jahres.
Genau. Echt? Und auch Karel hat Christoph in eine Diskussion zum Thema Holland versus Niederlande reingezogen, möchte ich sagen. nein, alles gut, Karel, wunderbar.
Ja,
auch das kann man nachlesen unter, ich glaube, das war die 759, und unter der 760 hat Matt seine Filme des Jahres nachgereicht oder auch reingeschrieben sozusagen. Auch da wieder Bullet Train drauf, den müssen wir jetzt wirklich mal irgendwann gucken.
Ja, aber auch RRR zum Beispiel, gell?
Ja, und Glass Onion hat er auch offensichtlich schon gesehen. Der war ja schon ein bisschen früher im Kino, wenn auch, glaube ich, in Deutschland nur für eine Woche oder so.
Irgend sowas, ja.
Und der hat es bei ihm auch auf die Top-Liste geschafft. Die restliche Top-Liste geht gerne einfach mal auf unsere Seite, schaut dort in die Kommentare. Christoph wählt ja auch immer fantastische Fotos für die Artikel aus. Und die Kommentare könnt ihr ja dann selber dort auch benutzen, um mit den anderen Hörern zu kommen.
Letzte Folge auch besprochen haben, besonders für 365, den zweiten Film.
Genau. Ja, genau, wo es uns dann einfach auch Jahre später wieder freut, was du vorher, Jahre vorher für Fotos ausgewählt hast. Genau. Wenn es nur dafür gut ist.
Ja,
genau. Richtig. Also, mit diesen langen Worten wollte ich euch einfach dazu auffordern, mehr in Interaktionen mit uns auf der Seite zu treten und ansonsten einfach in der kommenden Woche wieder einzuschalten, wenn wir Meet Cute besprechen. Und bis dahin, danke fürs Zuhören, und Stefan darf jetzt dann versuchen, seine Tochter ins Bett zu
bringen. Tschüss. Gute Nacht.
Gute Nacht.
diesen Gag irgendjemand versteht.
Ist egal. Du erklärst ihn ja hin und wieder. Also von daher.